Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuerhappen-Folge.
Die haben wir auch noch, die Abenteuerhappen?
Es gibt sie noch, das Format. Wir haben lange, lange überlegt, ob wir es anbieten sollen, beziehungsweise ob wir es noch aufnehmen sollen, denn wir haben ja jetzt auch die Mittendrin-Folgen.
Die wir übrigens selber total abfeiern.
Und ich habe lange, wirklich, wirklich sehr lange überlegt und bin zum Entschluss gekommen, dass die Abenteuerhappen-Folgen das sind, wie wir uns fühlen, wie wir eine Reise wahrnehmen. Und die Mittendrin-Folgen sind die Folgen, wie wir sie erleben.
Genau, und wie ihr es dann fühlen könnt.
Genau, also ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn. Und ich meine, mittlerweile haben wir, ich glaube, das ist jetzt die 46. Abenteuerhappen-Folge. Also,
echt? Auch ja, schon so viele?
Ja, also schon relativ viele, die wir aufgenommen haben, war mir auch nicht so ganz bewusst. Und ich dachte so, nee, das ist eigentlich schon, wir haben das jetzt schon zu lange gemacht, um jetzt einfach, nur weil wir ein neues Format haben, das wegzulassen. Also entsprechend gibt es dieses Format noch. Ihr hört vielleicht am Ton, es hat sich was getan. Wir sind hier in unserem neuen Haus im Esszimmer und es schallt sehr. Also der Ton ist...
Bisschen wie in so einer Kirche oder in so einem
Der Ton ist ziemlich schlecht, was mich gerade irgendwie ein bisschen abfuckt. Aber...
Sollen wir woanders hingehen?
Ja, ich merke das jetzt gerade erst. Ich habe gerade eine Probeaufnahme gemacht, da war das nicht so schlimm, aber jetzt ist es ziemlich schlimm.
Dann gehen wir ins Büro.
Genau, wir setzen uns mal um und dann starten wir mit diesem Podcast. So, Zimmerwechsel, wir sind im Büro und ich glaube, man merkt auch direkt, dass das hier eine ganz andere Akustik ist, einfach ein viel kleinerer Raum.
Und auch nicht so hohe Decken haben wir hier.
Genau, und ja, wo waren wir? Also, wir wollten, wir haben euch erklärt, warum wir jetzt diese Abenteuerfolgen weiterhin machen werden. Und genau, wir sprechen heute über unsere Reise nach Namibia.
Das war ein Knaller.
Die war wirklich richtig, richtig gut. Wir haben wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört und folgt, dann habt ihr ja sowieso die Mittendrin-Folge gehört. Wir haben eine Gruppenreise dort unternommen mit 12 Teilnehmern, die alle extrem cool waren. Wir hatten 8 Teilnehmer, die schon mal auf einer Reise vorher dabei waren, also 4, die neu waren. Und das war genial. Also die Gruppen, die haben sich total gut, die Teilnehmer haben sich total gut miteinander verstanden. Und wir haben eine faszinierende, geniale Zeit gehabt. Ich meine, ich liebe Namibia. Wir sind auch wieder, wie ihr mitbekommen habt, mit KLM von Spanien über Amsterdam, Johannesburg nach Windhoek geflogen. Wir sind natürlich nicht mit KLM von Johannesburg nach Windhoek geflogen, sondern mit Airlink damals. Und sind ein bisschen früher angereist. Das ist für uns natürlich total wichtig, wenn wir so eine Gruppenreise haben, dass wir ein bisschen früher da sind, um halt einfach erstens ein bisschen entspannter zu sein am Tag der Reise und halt einfach einen Überblick zu haben, was muss noch geschehen, was muss noch passieren. Man muss dazu sagen, also, dass man einfach in Afrika ist.
Ich wollte gerade sagen, diese Reise, wir sind ja jetzt schon seit, ich glaube, 5 Jahren Reiseveranstalter. Ich weiß gar nicht, interessiert euch das eigentlich, was wir da so im Hintergrund alles machen? Auf jeden Fall muss man sagen, war das so ein bisschen für uns auch eine Premiere, Namibia, weil wir das erste Mal einen Koch dabei hatten und das erste Mal eine Self-Drive-Tour und auch das erste Mal eigentlich keinen zweiten Veranstalter vor Ort, mit dem wir irgendwie ein paar Programmpunkte gemacht
Richtig.
Haben. Also das war wirklich komplett von uns veranstaltet mit, ich glaube, wie viele Autos waren wir am Ende?
5 Autos.
5 Autos und in Afrika.
Also wer uns länger folgt, der weiß, dass wir tatsächlich diese OTP-Abenteuer, unsere Gruppenreisen, in Afrika gestartet haben. Und zwar in Südafrika. Und das war 2017, bin ich der Meinung. Ich glaube, das war unser erstes Jahr, unsere erste Reise. Im
April. Kommt der hin? Ich meinte ja 5 Jahre.
April 2017 war unsere erste Reise. Das haben wir damals in Kooperation mit SDA Travel gemacht. Und damals hatten wir so einen Minibus und einen Fahrer, der gleichzeitig auch Guide war und halt uns, also obwohl wir auch Guides waren und natürlich die Reise unsere war und wir das Programm erstellt haben, war das aus versicherungstechnischen Gründen damals halt so gemacht. Und das war easy, weil der wusste über alles Bescheid, der hatte vollen Plan, ist halt überall hingefahren, hat alles gemacht und das war gar kein Problem. Jetzt sind wir wieder zurück in Afrika gewesen und jetzt waren wir die Guides, jetzt waren wir die Reiseveranstalter, jetzt mussten wir alles organisieren. Und ich kann euch einfach mal sagen, dass 5 Autos zu mieten halt ungefähr 80 E-Mails sind. Eine Übernachtung zu mieten sind, also für 16 Personen, sind irgendwie so 20, 30 E-Mails hin und her. Und wenn du halt für 9 bzw. 10 Tage alles buchen musst, dann ist das einfach verdammt viel Arbeit. Und
noch was dazwischen. 5 Autos zu mieten bedeutet für mich, ich glaube, ich habe 50 Unterschriften geleistet innerhalb von 1,5 Stunden, als wir die Autos abgeholt haben. Also,
total, total irre. Also einfach so für uns und als Reiseveranstalter war das einfach eine Premiere, weil unsere vergangenen Reisen waren, also im Vergleich einfach nichts. Also wir waren in Kanada. Kanada ist easy. Da haben wir 2, 3 Partner vor Ort gehabt und da läuft alles erstens elektronisch im Vorhinein. Das war überhaupt kein Problem. Also nichts im Vergleich. Dann haben wir noch in Deutschland und Österreich Reisen gemacht. Auch gar kein Problem. Und jetzt halt Namibia.
Ist auch kein Problem.
Ist auch kein Problem. Ist auch kein
anders.
Problem. Es dauert einfach alles länger und alles ist auf Papier. Das ist wirklich interessant. Es ist nichts elektronisch. Es ist alles auf Papier.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals den Teilnehmern gesagt haben, aber wir wollen ja hier im Podcast auch ein bisschen über unsere Emotionen sprechen. Für Sebastian und mich war es wirklich auf dieser Reise bei jedem nächsten Programmpunkt, wo wir angekommen sind, war es so... Hoffentlich haben wir jetzt wirklich hier eine Buchung. Hoffentlich haben wir nicht irgendwie ein falsches Datum. Hoffentlich stimmt das alles. Hoffentlich sind es wirklich für 16 Personen. Es war jedes Mal, wir waren mega angespannt, dass das wirklich alles klappt.
Warum ist das so? Weil wir beim ersten Mal in Namibia im Etosha angekommen sind mit einer Buchungsbestätigung und die nicht wussten, dass wir kommen. Und dann standen wir da und Line musste sich damals auch wirklich fast mit denen streiten, dass wir da übernachten dürfen, weil die uns rausschmeißen wollten, obwohl wir alles schon vorher online bezahlt haben, eine Buchungsbestätigung haben und. So, das war damals für uns beide, beziehungsweise wir waren damals zu viert. Das ist dann natürlich gar kein Problem. Wenn du jetzt mit so vielen Personen da bist als Reiseveranstalter, dann möchtest du einfach, dass das alles funktioniert und alles klappt. Und
plus, man muss ja auch wieder sagen, wir hatten Namibia ursprünglich für 2020.
Genau.
Nee, was haben wir dieses Jahr? 22. Für 2021 geplant. Aufgrund von Corona haben wir es auf dieses Jahr verschoben. Und wir planen diese Reise oder haben diese Reise seit 2019 geplant? Oder?
Wir haben die Reise,
ich glaube, angefangen eher, Ende 2019.
Ich glaube, wir haben das allererste Mal haben wir sie 2000, Dezember so 2019
angefangen
haben wir
zu planen, ne?
Nee. Wir haben sie wahrscheinlich irgendwie so mal Oktober 2019.
Nee, wir wollten sie ja für 21 anbieten, aber wir haben sehr lange an dieser Reise geplant und es gingen natürlich auch viele E-Mails hin und her, weil wir dann die ganzen Daten verschieben mussten um ein Jahr. Es war echt, ja. Und deshalb sind wir wirklich immer ein bisschen bangelig überall angekommen. Aber es ist alles wunderbar gelaufen und es war einfach genial.
Ja, also genau. Also das sind so unsere Emotionen. Deswegen sind die Abenteuerfolgen vielleicht für euch auch interessant. Und ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere Teilnehmer von der Reise jetzt auch zuhört und dann so vielleicht auch merkt so, jetzt macht alles ein bisschen Sinn. Und für die, die sich jetzt schon für nächstes Jahr angemeldet haben, keine Angst, es ist alles total easy. Also für euch ist es alles total easy und wir geben unser Bestes dafür, dass ihr einfach eine ganz, ganz geile Zeit habt. So, jetzt sprechen wir mal so ein bisschen über die Reise an sich. Also das Programm, was wir uns für diese Reise ausgesucht haben und zusammengestellt haben, ist für mich so das ultimative Namibia-Programm in kurzer Zeit.
Ja,
also,
absolut.
Es ist jetzt nicht alles mit dabei und Namibia hat neben dem, was wir gemacht haben, noch viel, viel mehr zu bieten. Allerdings braucht man dafür dann auch viel, viel mehr Zeit. Wer viel Zeit hat, so 3 bis 4 Wochen, dem können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was empfehlen. Aber unsere Reise ist 9 Tage lang gewesen und wir haben in diesen 9 Tagen
die Highlights
die
und ich glaube
absolut
alle Kontrastprogramme
Highlights des Landes besucht. Nix war wie das andere. Alles einzigartig, alles ganz, ganz besonders.
Du hast ja eben am Anfang schon gesagt, wie sehr du Namibia magst. Und auch ich hatte Namibia unglaublich in Erinnerung als ein unglaublich gigantisch schönes, kontrastreiches Land. Und jetzt, wo wir, ich weiß gar nicht, wann waren wir das erste Mal da? Vor 7 Jahren?
Ich weiß es nicht. Müsste man bei Globetrotter in irgendeinem Magazin mal schauen. Da haben wir nämlich ein Fotoshooting, so eine Kampagne für Globetrotter damals geshootet.
Und da war ich auch schon total sprachlos. Und jetzt wieder da zu sein, war für mich so, wow. Also ist es nochmal schöner, als ich es in der, also nochmal ja. Atemberaubender. Also es ist wirklich ein Land, wo ich sage, da muss irgendwie jeder mal hin. Das ist
absolut
einfach unvergleichbar, auch überhaupt nicht vergleichbar mit Südafrika oder Botswana. Für sich ganz eigenständig.
Also wer uns folgt, der weiß, dass wir auch eine tiefe Liebe für Kapstadt und Südafrika
eine tiefe Liebe ja,
empfinden.
Ein unglaublich toller Ort.
Und nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn du im südlichen Afrika einen richtig geilen Roadtrip machen möchtest, dann fliegst du nach Namibia und nicht nach Südafrika. Also das
ja.
ist so meine ehrliche Meinung. Ich finde, also die Kapregion, und darüber sprechen wir ja später auch, da waren wir ja auch danach. Und auch wenn du so zum Beispiel die Garden Route oder so nimmst, oder auch den Krüger Nationalpark, das ist alles nicht vergleichbar mit diesen wilden,
weiten endlos.
Namibia.
Also Namibia ist ja auch, ich glaube, nach der Mongolei
das dünnst
besiedelte Land dieser Erde. Und das ist wirklich, also das zu erleben, ist gigantisch. Und das haben wir ja in Europa auch gar nicht. Solche Flächen, unbesiedelt, kein einziges Haus für hunderte von Kilometern. Und das ist ein Gefühl, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut beim Reden von.
Das ist nicht die Klimaanlage?
Nein, das ist nicht die Klimaanlage. Ich wollte übrigens gerade erwähnen, ich halte manchmal mein Mikro so ein bisschen zur Seite, damit ich da nicht reinatme. Und vielleicht hat der eine oder andere eben so ein bisschen was Schnaufiges gehört. Das ist tatsächlich, das war nicht ich, das war nicht Sebastian, sondern das war unser Hund Finlay, der hier neben uns liegt und in seinen Hundeträumen schon angekommen ist und schläft und ab und zu mal so Seufzer von sich gibt, die dieses wirklich hervorragende Mikro aufnimmt.
Ja. Genau. Wir sind
angekommen. Jetzt kommen wir mal an.
Also jetzt, wir sind angekommen, wir haben uns mit Cello getroffen. Windhoek ist eigentlich eine ganz nette nettes Städtchen. Also hat jetzt nicht so wahnsinnig viel zu bieten und ist jetzt auch kein Ort, wo man halt irgendwie tagelang Urlaub machen müsste. Aber so als Start- und Endpunkt, vor allem als Startpunkt, bietet es sich an, um einfach einen Tag vorher anzukommen. Einen Tag zu entspannen, sich ein paar Sachen anzuschauen da im Zentrum und dann am nächsten Tag entspannt loszufahren. Weil die meisten Leute ankommen und Flüge, es gibt mittlerweile, durch Corona ist da viel durcheinander gekommen und das, was früher galt, gilt heute nicht mehr. Also aktuell fliegen Qatar Airways, Ethiopien, also mit jeweiligem Zwischenstopp in Doha bzw. Addis Abeba und es gibt eine Direktverbindung mit Eurowings Discover von Frankfurt nach Windhoek, die fliegt täglich. Und die kommt morgens um 8 Uhr an. Und 4 Teilnehmer sind mit dieser Maschine am Freitag gekommen. Die anderen sind alle einen Tag früher gekommen, einfach um ein bisschen entspannter in diese Reise zu starten. Und das würde ich tatsächlich eigentlich immer empfehlen, wenn man morgen um 8 Uhr ankommt, dann ist der erste Tag so unglaublich anstrengend, weil du ja ankommst, Gepäck abholen, du wirst abgeholt, da musst du, der Flughafen ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von der Stadt entfernt, dann musst du dein Auto da irgendwo abholen in der Stadt, dann musst du einkaufen gehen, dann musst du zurechtkommen, mit auf der linken Seite fahren, dann musst du, je nachdem, die meisten fahren dann Richtung Namib oder also wo auch immer sie hinfahren, also dann fahren sie immer zwischen 2 und 4 Stunden und dann ist der Tag eigentlich auch schon wieder vorbei. Und du bist dabei die ganze Zeit müde, weil du schlecht im Flieger geschlafen hast. Deswegen würde ich immer empfehlen, komm Tag vorher an. Du kannst auch, wie wir geflogen sind, übrigens, wenn man mehrere Länder auf einmal bereisen möchte im südlichen Afrika, das sage ich immer und das kann ich wirklich nur so empfehlen, über Johannesburg zu fliegen. Da gibt es...
Das ist das Drehkreuz im südlichen Afrika.
Da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Verbindungen aus ganz Europa. Jede große Airline fliegt nach Johannesburg. Wir fliegen halt immer mit KLM. Und wenn wir halt zum Beispiel, also jetzt in dem Falle war das ja so, dass wir in Namibia gestartet sind, dann Südafrika gemacht haben, dann Botswana und dann halt eben, von Botswana kommt man nämlich auch nicht zurück nach Europa. Da gibt es keine Direktflüge. Da musst du über Johannesburg fliegen. Und deswegen hat es sich für uns total gut angeboten, halt als Start- und Endpunkt halt Johannesburg zu haben. Genau, so viel dazu. Wenn ihr in Windhoek eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, dann kann ich nur das Hilton empfehlen. Das ist super zentral in der Stadt. Hilton hört sich dann immer als allererstes irgendwie als total teures Hotel an, ist es aber gar nicht. Also zumindest war es jetzt für uns zu dem Zeitpunkt nicht teuer. Das hat 110 Euro, glaube ich, gekostet für 2 Personen. Das war für das, was man da halt da bekommt. Also ich meine, für namibianische Verhältnisse ist das natürlich sehr viel Geld. Also man kriegt da viel, viel günstigeres. Man kann auch ein B&B oder eine kleine Lodge halt so nehmen. Aber ich finde für das Preis-Leistungs-Verhältnis in vor Ort finde ich das total in Ordnung. Hat eine super geile Rooftop-Bar, wo man halt abends den ersten Sundowner genießen kann. Es ist unglaublich bergig, diese Landschaft. Und das kann man von dem Hotel und von der Rooftop-Bar sehr gut
sehen, ja. Wir haben unseren ersten Sundowner mit den ersten Teilnehmern, die schon da waren, von da oben eingenommen und hatten einen spektakulären Sonnenuntergang. Und das war irgendwie nur so ein Vorgeschmack auf das, was uns die nächsten Tage oder Abende immer erwartet hat. Weil, also jetzt, wo ich wieder drüber nachdenke, diese Sonnenuntergänge da, die dauern einfach gefühlt 2 Stunden, ne? Ja. Also das ist klar, nicht bis die Sonne weg ist, sondern bis es wirklich dunkel wird und dieser Himmel fängt nochmal richtig an zu glühen und das wirklich für eine so unglaublich lange Zeit, dass man denkt, bin ich hier jetzt auf einem anderen Planeten? Wieso ist das so? Und das lohnt sich schon alleine wegen dieser Rooftop-Bar dieses Hotel zu buchen und für alle Kaffeefreunde,
genau,
die wir ja sind, auch selber. Wirklich nur, ich würde sagen, 3 Minuten zu Fuß vom Hotel befindet sich das kleine Café von Slowtown Coffee Roasters, die eigentlich aus Swakopmund stammen und so guten Kaffee machen, dass sie mittlerweile auch in Windhoek vertreten sind. Und da kann man sich morgens auch Frühstück holen, Sandwiches, Croissants, wirklich, wirklich sehr, sehr guten Kaffee, wirklich sehr, sehr gut. Kann dann nett sitzen draußen. Also was heißt nett? Das ist direkt an einer der Hauptstraßen von Windhoek. Und von da kann man auch so ein bisschen durch die Stadt spazieren. Also Sebastian hat es ja schon gesagt, die ist jetzt nicht groß und die bietet jetzt auch nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Also ein paar ältere Kolonialgebäude, Kirchen, ja, und das war es eigentlich ehrlich gesagt schon. Also das hat man wirklich vielleicht in 1-2 Stunden
ja, aber,
oder noch nicht mal abgeklappert.
Aber man kann halt die letzten Safari-Erledigungen halt eben machen.
Oh ja, also darauf wollte ich gerade hinaus. Das ist ja eine, Namibia ist ja eine ex-deutsche Kolonie auch und es gibt, es ist wirklich komisch, die Leute sprechen perfektes Deutsch dort. Also wirklich, so gutes Deutsch. Wir haben ja mal eine Zeit lang in Hannover gelebt und man sagt immer, die Hannoveraner, die sprechen ja das beste Hochdeutsch. Aber da kann, die können nicht mit den Namibianern mithalten. Also das ist wirklich gigantisch. Und da gibt es eine Buchhandlung. Die heißt auch wirklich Windhoek Buchhandlung?
Windhoeker Buchhandlung.
Irgendwie
Buchhandlung
so.
Windhoek.
Genau, und da haben wir...
Das ist quer, also direkt neben dem Hotel.
Nee, ja, also... auf dieser
die
Hauptstraße
Ecke, ja.
Auch, genau, es ist alles nicht weit dort, alles wirklich fußläufig und da kann man sich, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, das empfehlen wir eigentlich auch in jedem Blogbeitrag für jede Reise, die irgendwie ins südliche Afrika geht, um Tiere zu sehen. Es gibt den Stewart's Field Guide of Larger Animals of
Mammals of
Mammals
Southern Africa.
Of Southern Africa, also ein Guide zu den größeren Säugetieren des südlichen Afrikas oder Afrikas. Und das ist eigentlich der Guide oder das Handbuch, das auch jeder Ranger immer in seinem Geländewagen, im Rucksack oder auch in jeder Lodge eigentlich zu finden ist. Das ist auch das Handbuch, mit dem jeder Ranger lernt. Wir hatten uns das mal ausgeliehen von einem Bekannten und haben dann gesagt, gut, jetzt ergreifen wir die Chance, weil es ist nicht so leicht zu kriegen. Manchmal über Amazon, aber auch oft ausverkauft. Und dann sind wir in die Buchhandlung und da gab es das natürlich und dann haben wir auch direkt zugeschlagen. Das kann ich echt empfehlen. Da gibt es natürlich auch Roadmaps und Co. Also kleine Erledigungen kann man super machen in Windhoek. Die Betreiberin der Buchhandlung spricht auch Deutsch. Die berät einen auch super nett. Ja, und das haben wir auch gemacht. Uns mit Cello getroffen und dann am nächsten Morgen.
Genau, wir waren nochmal fett einkaufen.
Sowas von fett.
Also das ist wirklich.
Drei
also für,
Einkaufswagen?
Für 16,
ich weiß es gar nicht.
Also wir waren, man muss dazu sagen, wir waren 12 Teilnehmer, Line und ich und Cello plus Assistentin.
Clara.
Und das war also so viele Personen zu ernähren, das braucht einfach richtig viel Platz.
Ich erinnere mich, weil zu deinem 30. Geburtstag, als wir vorher in Windhoek waren, da waren wir danach mit unseren Familien 2 Wochen in Südafrika unterwegs und Sebastian und ich, wir sind gerne Dienstleister, wir kochen auch gerne, wir kümmern uns gerne um Leute, deshalb veranstalten wir, glaube ich, auch ganz gerne so Reisen und machen das eigentlich alles ganz gerne. Und da waren wir auch schon damals 16 Personen und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir damals in den Supermärkten des südlichen Afrikas verbracht haben, um für die Familie und uns einzukaufen. Und da hatte ich so ein kleines Déjà-vu in Windhoek.
Ja.
Aber zum Glück hatten wir Cello dabei, der hatte eine gute Übersicht, was wir brauchen, wie viel wir brauchen. Der ist nämlich sehr erfahren, auch im Catering von Events.
Der war absolut, der war Gold wert. Also Cello, der war absolut Gold wert. Also neben dem, dass er ein grandioser, begnadeter Koch ist.
Wahnsinn.
Hat er einfach so voll den Überblick, wie viel er braucht und
was er braucht.
Also ich bin ja dann eher so die Fraktion des leicht Übertreibens und das ist untertrieben, weil ich eigentlich maßlos übertreibe. Und es war auch spannend, mal in so einem namibianischen Großmarkt einzukaufen. Da kriegst du auch alles, fast alles. Und das war total, total super. Und genau, am nächsten Tag sind wir dann auch endlich losgekommen. Ich habe dann morgens noch die letzten Teilnehmer, wie gesagt, also 4 sind dann damals mit der Eurowings Discover morgens aus Frankfurt gelandet. Die habe ich abgeholt und dann sind wir mit zu Asko Kahaya. Wir hatten fünf Toyota Hilux mit jeweils 2 Dachzelten obendrauf und haben auf dieser Tour 7 Nächte im Zelt geschlafen und 2 Nächte in normalen Betten. Und das war für die meisten, war das natürlich das allererste Mal im Dachzelt und das war total cool. Also gleich mal mehr dazu, wie die erste Nacht war, da gab es eine kleine Einführung. Aber wir haben unsere Autos abgeholt, dann gibt es noch eine relativ lange Einführung. Das muss man damit einplanen. Wenn man, egal ob mit Gruppe oder nicht mit Gruppe, so ein Auto abholen in Namibia, du musst unzählige Dokumente ausfüllen und unterschreiben und Versicherungen und Co. Dann musst du dir ein Video anschauen über das Fahren in Namibia. Das ist nämlich so, dass du innerorts 60 fahren darfst, außerorts auf Schotterpiste maximal 80 und auf Highways 120. Es gibt genau zwei Highways, vielleicht drei mittlerweile.
Es gibt zwei Autobahnen, also die B1 und die B2.
Ja. Und also es, tatsächlich fährt man auf der auch ein bisschen, aber tatsächlich eigentlich ist wichtig zu wissen, 60 innerorts, 80 auf Schotterpiste. Wenn du schneller
und links natürlich.
Links fahren, genau. Bei Tieren natürlich aufpassen, nachts so wenig wie möglich fahren. Und das Interessante bei diesen Mietautos ist, ich glaube, das ist tatsächlich…
Interessante oder nervige? Ich glaube, Zello war immer sehr
super
genervt.
Super nervig. ist aber, dass die halt alle mit GPS und Geschwindigkeitstrackern halt irgendwie ausgestattet sind. Und wenn du zu schnell fährst, dann piepen die. Und das ist so unglaublich nervig.
Also noch unangenehmer als das, was ich gemacht habe.
So unglaublich nervig. Aber gut. Entsprechend hält es dich halt
eben
auch
also das
unter der
das Nervige ist ja gar nicht, wir sind ja nicht so schnell gefahren, sondern dass das GPS manchmal nicht die richtige
das
Strecke, glaube
genau.
ich, drin hat. Und es gab dann oftmals Streckenabschnitte, wo laut GPS wir nur hätten 80 fahren dürfen, aber tatsächlich 100 erlaubt waren.
Ja.
Und dann bist du natürlich so, und die Strecke hat es auch hergegeben, dass man schneller hätte fahren können.
Ja.
Also die Pistenverhältnisse waren sehr gut. Und da ist dann das.
Das ist
denkt,
genau,
oh.
Das ist halt so. Manchmal, wenn du abgebogen bist auf eine andere Straße, dann hat es manchmal wirklich lange gedauert, bis das GPS quasi gecheckt hat, oh, jetzt darfst du länger fahren. Oder es hat einfach auch gar nicht gecheckt. Das passiert auch mal. Aber egal, wir haben diese Autos abgeholt und dann ging unsere
dann
Reise endlich los. Also,
und dann ist etwas sehr Besonderes passiert. Erinnerst du dich?
Es hat geregnet, meinst
ja,
du?
Ja, es hat geregnet.
Ja.
Also nicht doll, aber das war schon sehr besonders, diesen Regen zu sehen. Oder überhaupt, dass es regnet, glaube ich.
War halt Herbst.
Ich weiß gar nicht, ob es da so viel regnet zu der Jahreszeit. Müsste
ich
jetzt auch noch mal nachschauen.
Ich
fand's cool. Ich freue mich immer, Regen zu sehen.
Ich freue mich, wenn ich auf Mallorca Regen sehe. Hier hat es halt irgendwie da 3 Monaten oder 4 Monaten nicht mehr geregnet.
Auf jeden Fall sind wir relativ schnell aus Windhoek raus gewesen. Keine 10 Minuten und wir waren in der Wildnis. Nichts mehr.
Das
Kein
ist wirklich
Haus.
Das Coole.
Also das ist ja nicht wie in Europa, du fährst aus einer Großstadt raus und dann irgendwie 300 Meter später kommt das erste kleine Dörfchen, sondern da kommt einfach nichts.
Nee, du verlässt dann irgendwann, verlässt du halt diese asphaltierte Straße und es kommt eigentlich fast, tatsächlich ist egal in welche Richtung du aus Windhoek fährst, kommt eine Polizeikontrolle. Und
generell bei
also
allen
rein
größeren
und raus,
Städten,
genau. Ist eine Polizeikontrolle und wenn du rausfährst, dann kommt auch sofort eine Polizeikontrolle. Und entsprechend ist es wichtig, dass ihr einen internationalen Führerschein mit dabei habt. Genau für diese Momente, die brauchst du eigentlich gar nicht so sehr, um den Wagen zu mieten, sondern einfach nur, falls du kontrolliert wirst. Und die Chancen, dass du kontrolliert wirst, sind relativ groß. Wir wurden es allerdings nicht.
Also wir mussten die Papiere nicht zeigen.
Wir mussten
angehalten,
nichts zeigen. Beim
wir
ersten
wurden
Mal
gefragt.
Allerdings mussten wir. Als wir das allererste Mal in Namibia waren, da mussten wir alles irgendwie abgeben. Autopapiere, internationale Führerscheine und so weiter und so fort. Diesmal war der Typ total nett. Er hat sich total
immer
gefreut.
Total was,
es
ja.
war halt ja relativ kurz jetzt nach Covid natürlich halt auch. Es waren auch noch nicht so viele Leute, also das hat man wirklich überall gemerkt, so vor allem im Etosha, während wir da vor 5 Jahren waren, da haben wir den Platz ja fast gar nicht bekommen, weil es voll komplett ausgebucht war. Diesmal war es leer im Vergleich.
Ja.
Und entsprechend merkt man auch einfach, wie Also er hat sich einfach total
Prognosen
gefreut.
Die Prognosen sind auch, dass es immer noch die nächsten Jahre leer bleiben wird.
Er hat sich total gefreut. Er hat sich total gefreut, dass wir da sind. Und ich habe gesagt, hier, die nächsten 5 Autos sind mit mir. Und oh, cool. Und thanks, boss. Have a great time. Und bla, bla, bla. Also mega gut. Und genau, also ihr braucht auf jeden Fall einen internationalen Führerschein, genau aus diesem Grund, weil ihr halt immer, wenn ihr raus und reinfahrt in größeren Städten, halt Polizeikontrollen haben werdet. Und danach ist Schotterpiste. Schotterpiste für uns, wir hatten dann Schotterpiste für ungefähr 2-3 Tage. Namibia hat eines der umfangreichsten Straßennetzwerke
der Welt. Also wirklich eines der besten, das glaubt man gar nicht. Also zwar sind natürlich alles Schotterpisten und nicht Autobahnen mit Asphalt wie bei uns in Deutschland, aber man kommt wirklich überall hin und die Schotterpisten sind ziemlich gut in Schuss.
Sind echt ganz gut.
Wirklich gut zu befahren, vor allen Dingen, wenn man es auch mit anderen Teilen Afrikas vergleicht. Wir sind ja auch, erinnerst du dich, als wir von Südafrika nach Botswana gefahren sind und das war ein reinster Schweizer Käse, über den wir da gebrettert sind.
So
also da
schlimm.
Kommt man gar nicht vorwärts.
Das war so schlimm.
Und in Namibia, die Straßen sind, ja, Schotter, du kannst da keine 150 km/h fahren, aber du kommst vorwärts und das geht super.
Ja, genau. Und ja, die erste Fahrt von Windhoek nach Sesriem, das ist quasi das Gateway in die Namib, die dauert 3,5 Stunden. Wir haben zwischendurch nochmal Pause gemacht, da gibt es halt so einen Aussichtspunkt. Was ganz interessant ist, ein Fun Fact, den wir immer gerne erzählen. Windhoek liegt auf 1790 Metern.
Nee,
oder
ich habe
so.
Gerade nochmal nachgeschaut, 1650 laut Wikipedia. Ja,
1650
Meter
aber
Höhe.
Der Flughafen liegt bei 1,9.
Das ist Wahnsinn.
Und irgendwann musst du halt diese Höhenmeter halt auch wieder runterfahren. Und das merkst du, das siehst du auf dieser Fahrt in die Namib. Da ist dann irgendwie so ein bist relativ hoch, ein Aussichtspunkt, der wirklich sehr, sehr schön ist. Die Landschaft verändert sich halt auch im 30-Minuten-Takt, was super interessant ist. Und irgendwann, so nach 3,5 Stunden, bist du halt in der Wüste. Also während du halt in Windhoek in den Bergen gestartet bist, irgendwann waren es Büsche, dann wurden es weniger Büsche, dann wurde es mehr so Busch und Grasland. Irgendwann war es nur noch Grasland und irgendwann ist nur noch Sand.
Also irgendwann fühlt man sich ja auch so ein bisschen wie auf einer Mondlandschaft. Also so trocken und karg und felsig. Das erwartet man, glaube ich, gar nicht. Ich habe jetzt gerade schnell nochmal den Namen gecheckt von dem Pass, über den man fährt. Das ist der Spreez-Hochte-Pass, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber da fällt dieses Plateau, auf dem sich Windhoek befindet, halt ab. Und da macht man auf einmal krasse Höhenmeter nach unten. Und da lohnt es sich auf jeden Fall lang zu fahren und auch stehen zu bleiben. Und diese gigantische Landschaft einfach mal auf sich wirken zu lassen.
Ja, also wirklich, also wunderschön. Und ja, als wir dann in Sesriem angekommen sind, wir haben den Sesriem Campingplatz, den von den NRW, also Namibian
Wildlife Resorts.
NWR, genau, Namibian
genau.
Wildlife Resorts gebucht.
Hier nämlich gleich auch eine wichtige Info für alle, die eine Namibia-Reise Plan. Innerhalb der Nationalparks gibt es nur Camps und Lodges, die von der Regierung betrieben werden. Also es gibt keine privaten Lodges, die man buchen kann. Und die werden alle von Namibian Wildlife Resorts betrieben und über diese Webseite müssen die auch gebucht werden. Das ist manchmal ein bisschen umständlich und funktioniert nicht immer so gut. Aber genau, das ist der Fakt. Und der Vorteil ist aber, wenn man sich für diese Campsites entscheidet, dass man dann schon innerhalb der Parks ist oder direkt an den Parkeingängen und dadurch auch früher am Morgen rein kann. Und das ist auch der Grund, warum wir dahin sind.
Genau, also wir haben ja jetzt zum Beispiel schon die Plätze für 2023 in dem Camp gebucht. Einfach aus dem Grund, dass wenn man da übernachtet, dann auch eine Stunde vor Sonnenaufgang in die Namib reinfahren darf, wenn man in einer Lodge außerhalb übernachtet, die qualitativ auch besser ist, gar keine Frage, weil sie halt eben privat betrieben ist und nicht staatlich, dann darf man aber allerdings erst zum Sonnenaufgang reinfahren. Und das ist so, dass da zwei Gates sind. Das Hauptgate, um halt reinzukommen, und dann kommt nochmal, dann ist halt eben diese Zwischenzone, wo halt dieser Campingplatz halt auch ist. Und dann kommt nochmal ein Gate. Und dieses zweite Gate macht halt, wie gesagt, eine Stunde vorher auf. Und dieses erste Gate macht halt erst zum Sonnenaufgang auf. Genau, und Cello hat dann halt, der ist schon vorgefahren morgens, der hatte ja schon sein Auto mit dem ganzen Essen und Getränken vollgepackt, ist vorgefahren, hat dann da in Desriem auf uns gewartet, und das war halt total geil, weil wir sind halt so ungefähr eine halbe Stunde, Stunde vor Sonnenuntergang angekommen. Und das ist natürlich ein geiler Start. Cello wartet da, hat schon irgendwie die Bar aufgebaut, Antipasti, Aperitive aufgebaut. Das war einfach geil.
Ich habe jetzt schon wieder ein fettes Grinsen im Gesicht, wenn ich daran denke, wie wir da angekommen sind. Und es war einfach so schön. Es war natürlich auch für alle anstrengend, die erste Fahrt über so Schotterpisten. Ich meine, wo fährt man mal solche Strecken? Eigentlich nie. Und das erste Mal die Gruppe abends zusammen und dann dieser schon wieder fantastische Sonnenuntergang über der Wüste. Wir haben es zeitlich geschafft, ohne dass es zu stressig war. Und dann hatte Cello auch noch so von sich privat so ein riesen Holzbrett. Also so ein, kein Brett, was irgendwie kantig war, sondern so ein richtiges
Tropenholz aus dem Caprivi-Streifen.
Ja, und da hat er dann Käse, Salami, Wurst, geräuchert, Schinken, irgendwelche Antipeste, Hummus, Trauben drauf serviert. Und ach, das war schön. Es war so schön und für uns natürlich auch eine Erleichterung. Ha, wir haben es geschafft, wir sind angekommen, wir haben es zum Sonnenuntergang geschafft. Sebastian und ich sind ziemliche Perfektionisten, muss man jetzt mal hier auch so sagen. Und wir haben ja dann auch immer die Vorstellung, wie etwas sein soll und was wir euch, also den Leuten, die mit uns auf Reisen kommen, zeigen wollen. Wir sind da sehr so, oh, das sollen die alles erleben, das, was wir irgendwie mal erlebt haben. Und wenn es dann auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann da leben wir für. Dann freuen wir uns und es war genauso, wie wir uns vorgestellt haben, noch besser. Und es war total schön, da den ersten Abend zu verbringen. Und wir saßen auch relativ lange an dieser großen Tafel, bis in die Dunkelheit rein.
Total. Und das Geile war ja auch, dass dieser Sonnenuntergang, der zieht sich da einfach so unglaublich. Also erstens ist er roter.
Rot. Unglaublich rot.
Als jeder andere Sonnenuntergang, den man je gesehen hat. Also das ist einfach ein Spektakel am Himmel, der da stattfindet. Und zweitens, der zieht sich. Das ist nicht einfach so, Sonne geht unter und es wird dunkel in relativ kurzer Zeit, sondern dieser Sonnenuntergang, der zieht sich über eine Stunde, wenn nicht sogar länger.
Das hatten wir ja schon am Anfang gesagt in Windhoek. Und man zerrt da richtig lange vorne und man kann es auch irgendwie gar nicht glauben, was da gerade so passiert.
So, und Cello, der hat halt immer jeden Abend auf dieser Reise auf dem Feuer, auf Holzkohle gegrillt. Und entsprechend gab es immer jeden Tag ein Lagerfeuer, was einfach geil ist. Du sitzt dann da und wir haben da so eine riesen Tafel, da sind dann irgendwie, keine Ahnung, jedes Auto hat ja so einen Tisch mit vier Stühlen und dann das ist eine riesen Tafel für so viele Menschen und überall Getränke und wir haben eine kleine Minibar aufgebaut und jeder hat einen Sundowner, Kerzen. Genau, das ist einfach wunderschön und natürlich ist es ja für die, vor allem die an den Tag angekommen sind, die sind natürlich fix und fertig gewesen, aber es ist einfach geil. Und das ist vor allem ein richtig geiler Start in die Reise gewesen. Das hätte einfach nicht besser sein können.
Vor allem das Wahnsinnige ist ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, die Leute, die tatsächlich am selben Tag anreisen, also man steigt Donnerstagabend um 10 in den Flieger, kommt 7, 8 Uhr morgens in Windhoek an und ist dann um 18 Uhr abends in dieser Wüste.
Ja.
Also,
ja, das ist total.
Das sind keine 24
also,
Stunden
also das,
zwischen
der
Abreise
ja, dass
und
der eine oder
man
andere
sitzt da.
Da überhaupt nicht drauf klarkommt, das ist völlig verständlich.
Ich komme da sogar nicht drauf klar, also, wenn ich darüber nachdenke.
Und das, was Line gerade gesagt hat, das Coole an diesen Flügen nach Afrika, in südliche Afrika generell, ist, dass sie halt in Deutschland abends, also fast nachts starten. Man kann eigentlich ganz normal arbeiten, wenn man in der Nähe vom Flughafen lebt. Und nach Feierabend zum Flughafen fahren und dann halt, man verliert.
Man sollte nur vorher packen, sonst wird es stressig.
Ja. Also ich glaube, der Abend, der ging jetzt nicht relativ lang, der erste. Denn
aber
wir
ich finde eigentlich vergleichsweise dafür, dass wir am nächsten Tag so früh raus wollten und mussten.
Ja,
also
wir sind am nächsten Tag
geändert.
Sind wir um 5:30 aufgestanden, glaube ich.
Ich möchte kurz noch sagen, was wir eigentlich Leckeres gegessen haben. Zello hat uns nämlich ein bisschen leckeres Brei gemacht mit Rindersteaks und Oryx-Antilopen-Steaks.
Voll lecker.
Und er hatte auch einige namibianische Spezialitäten organisiert und zwar Termitenpilz. Es ist wohl ein Pilz, der auf Termitenhügeln wächst. Super lecker. Also ich kann den Geschmack gar nicht beschreiben. Sowas habe ich noch nie gegessen. Leicht süßlich, auf jeden Fall ultra lecker. Überhaupt nicht so dieser typische Pilzgeschmack. Und namibianischen Trüffel, der etwas sandig ist.
Kalahari-Trüffel.
Kalahari-Trüffel, aber auch, ich weiß gar nicht, schmeckt der ähnlich wie Trüffel?
Nee,
auch nicht. Auch einen Geschmack, den man überhaupt nicht kennt, aber der wirklich ultra lecker ist. Und ja, dann gab es noch, wie heißt das andere? So eine Art Zucchini oder Kürbis, dieses Squash, irgendwie sowas. Und Toastbrot mit Käse. Also, ich war an diesem Abend schon sowas von begeistert und ich glaube, ich habe ordentlich zugenommen in Namibia. Danke, Zello. Aber es war auch wirklich so lecker.
Ja, also,
jeden Tag haben wir da.
Also wir haben ja auch viele, viele Vegetarier und Veganer und so dabei. Es wird für alle was gecatert und es gibt für alle genug zu essen. Und mehr als genug zu essen. Und das ist also wirklich der Typ ist ein Gott am Feuer.
Wow, ein Gott am Feuer. Ich glaube, wir müssen Zello mal diese Podcast-Folge zuschicken. Der spricht ja auch Deutsch als Namibianer,
super, super geiler Typ. Wirklich, unglaublich gut.
Ja, am nächsten Morgen sind wir in der Dunkelheit aufgestanden, haben unsere Zelte zusammengepackt. Ich muss sagen, du wolltest ja noch, glaube ich, erzählen, dass es am ersten Abend eine Einführung gab, wie
man
die Zelte macht.
Ja, die meisten Leute haben ja vorher noch nicht so im Dachzelt geschlafen. Also es gab dann eine Einführung ins Aufbauen
und Abbauen.
Dann halt entsprechend ins Abbauen ein bisschen. Aber sie haben das alle wunderbar hinbekommen.
Ja, auch
super ich glaube,
easy.
Es haben auch alle sehr, sehr gut geschlafen. Die Namib ist ja auch sehr freundlich, was die Geräuschkulisse nachts angeht, während man später mit Hoscha dann schon vielleicht ein bisschen schlechter schläft bei den Geräuschen, die
und nicht
um
nur die Geräusche,
sind.
Sondern auch das Klima. Wir sind ja Anfang Winter jetzt da gewesen, also Ende April, Mai ist so Herbst, Juni startet da unten der Winter, ist also genau umgekehrt zu unseren Jahreszeiten. Und das heißt, da wird es abends auch kalt. Also da muss man sich einen Pulli und eine Jacke anziehen. Und dadurch schläft man aber auch schön in seiner Decke eingemummelt und schwitzt halt nicht in diesem Zelt. Und das ist halt genial.
Ja, absolut. Also ich finde das eigentlich so eine richtig geile Reisezeit. Und ich reise generell sehr gerne in Gegenden, wo das Klima genauso ist.
Tagsüber
warm bis heiß und nachts ist es halt schön kalt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als in diesen tropischen Temperaturen halt irgendwie schlafen zu müssen. Und mit Klimaanlage oder mit Ventilatoren und so, das ist einfach irgendwie nicht so ganz geil. Und entsprechend ist das da echt entspannt. Genau, also
wir waren dann am nächsten Morgen, ich glaube, die Dritten, die durch dieses Tor gefahren sind.
Ja,
es wurde wirklich um Punkt 7 aufgemacht? Ich weiß es gar nicht.
6.20 Uhr. Sonnenaufgang ist so 7.20 Uhr. Um 6.20 Uhr macht das Gate auf und ich glaube, wir waren um 6.22 Uhr sind wir da durchgefahren. Also wir sind sehr, sehr früh aufgestanden. Dauert natürlich ein bisschen, bis 5 Autos und das ganze Camp von so vielen Personen.
Wir mussten uns ja auch noch ein bisschen einspielen und gucken, wo können wir eigentlich alles unterbringen, wer nimmt welches. Genau.
Aber das hat alles wunderbar funktioniert, also sehr, sehr gut. Wir haben morgens halt noch irgendwie ein paar Joghurts, ein paar bisschen Obst und so weiter rausgesucht für die, die halt irgendwie auf leeren Marken nichts unternehmen können, damit die was haben.
Denn wir hatten was vor.
Denn genau, das ist nämlich der anstrengendste, also tatsächlich ist das, der anstrengendste Teil der Reise gewesen, denn wir sind auf die Dune 45 hochgewandert.
Und jeder, der schon mal am Strand spazieren war, der weiß, dass es anstrengend ist, durch Sand zu laufen. Und der kann sich vielleicht vorstellen, wie anstrengend es ist, auf Sand zu laufen, der steil nach oben führt.
Vor allem auch einfach extrem fein ist. Und das heißt also 2 Schritte hoch, 1 Schritt zurück. Und das war wirklich anstrengend. Neben dem, dass Line hauptsächlich irgendwie noch 4 Liter heißes Wasser.
Ich habe einfach so meinen Rucksack mit 2 Kaffeekannen gehabt und dann hatten wir noch heißes Wasser für Tee und Schokolade hatte ich auch noch dabei und dann hatte ich irgendwie so einen riesen Jutebeutel, wo auch noch Zeugs drin war und ich habe da gar nicht reingeguckt. Irgendwie wurde das in die Hand gedrückt, ich weiß auch gar nicht von dir, von Cello, nimm mal mit hoch, da waren irgendwie Tassen und Becher drin und das Kakaopulver und ja, und dann bin ich damit hoch und auf der Hälfte, als wir oben angekommen sind, habe ich dann reingeschaut, was ich hier eigentlich hochschleppe und ich habe 1,5 Liter Milch hochgeschleppt.
Ja, total.
Entsprechend mussten die Leute dann Milch trinken.
viel zu viel, aber ja,
es
hat sich gelohnt, es war total cool, dass...
Schaut euch unbedingt mal die Bilder von uns an, die wir da oben auf dieser Düne geschossen haben, weil wir haben es nicht bis nach ganz oben geschafft. Das war doch ein bisschen zu hoch für uns alle. Aber wir haben es geschafft, den Sonnenaufgang von der Düne zu erleben, wie die Sonne hinter den Bergen und Dünen und dem Sand über Namibia aufgegangen ist. Und das Licht, dieses Gold und diese Magie und diese Farbenspiele in dieser Wüste, das ist... Ich kann das nicht beschreiben und auch Tierdokus oder Dokus über diese Länder und diese Orte können das nicht wiedergeben, wenn man nicht vor Ort war. Dieses Rot, dieses Orange, dieses Gelb, Lila, Gold, das ist einmalig und dann ist es ja wirklich noch kalt, wenn man da startet und sobald die erste Sonnenstrahlen einen berühren, wird es schlagartig warm und man spürt dieses Leben und diese Wärme und ach, einfach herrlich. Und so saßen wir dann da, glaube ich, eine halbe Stunde auf diesem Dünenkamm, haben Kaffee getrunken und heiße Schokolade und Tee und haben genossen und irgendwie so langsam, glaube ich, alle erst realisiert, wo wir sind und was wir gerade machen.
Genau, das ist halt eben das Verrückte, dass die meisten halt irgendwie, weiß ich nicht, 48 Stunden vorher noch irgendwie im Büro saßen und jetzt sitzen sie halt zum Sonnenaufgang auf einer Düne in der ältesten Wüste der Welt und das ist
mit den höchsten Dünen der Welt
ein unglaubliches Gefühl und genau oben gab es dann halt wie gesagt deswegen haben wir es ja hochgeschleppt heißen Kaffee, Tee, heiße Schokolade. Das ist irgendwie ganz ganz merkwürdig, also ich liebe ja Kaffee, ne, also wir haben eine eigene Röstung hier bei Off the Path und wir trinken jeden Tag, also auch jetzt hier beim Aufnehmen der Folge haben wir jeweils ein Flat White getrunken. Und nichtsdestotrotz, wenn ich da irgendwo in Afrika unterwegs bin, dann trinke ich fast ausschließlich heiße Schokolade. Es ist ein ganz merkwürdiges Phänomen, dass ich mir irgendwie habe ich mir irgendwie angewöhnt und ich liebe es. Und es gibt nichts Geileres, als dann da oben auf dieser Düne zu sitzen und eine heiße Schokolade zu trinken. Zu diesem Sonnenaufgang und dann ging es wieder runter und das ist halt eben dieser riesen Vorteil, weshalb ich so froh bin, dass wir Cello gefunden haben und Cello diese Reisen auch nächstes Jahr mit uns mitmacht. Der hat dann einfach, während wir da oben waren.
Ich weiß jetzt schon den Titel der Podcast-Folge, der könnte sein, Cello ist ein Gott am Feuer.
Der hat einfach Frühstück unten am Parkplatz gemacht. Der hat
ganz viele Eier.
Die Tische aufgebaut, alles aufgebaut. Und
das war wirklich göttlich.
Zwei so riesen Pfannen mit Eiern gemacht und Und dann hast du dann da unten gefrühstückt. Also bist dann runtergelaufen, hast dann noch auf diese Düne geschaut. Düne vor dir, Düne hinter dir, Düne links von dir. Das Tal, wie es sich rechts vor dir eröffnet. Und du sitzt da und hast dann noch deinen zweiten Kaffee und leckeres Frühstück und unterhältst dich nett und hast einfach eine geile, geile Zeit. Und jedes Auto, das an dir vorbeifährt, hat einfach die Kinnlade liegt irgendwie auf der Straße, weil sie einfach so, wow.
What's going on?
Wie geil ist das denn bitte?
Wir sollten mal überall so riesige Off-the-Path-Stickers eigentlich so als Werbung drauf machen, weil die Leute sich, glaube ich, jedes Mal fragen, wer seid ihr, was macht ihr? Das habe ich noch nie gesehen, dass man in der Wüste, dass es Veranstalter gibt, die so eine Tafel hier hinzaubern an diesem Spot mit diesem Essen, das gibt's ja gar nicht.
Und also das ist also wirklich richtig, richtig gut gewesen.
Ja, so. Und danach stand eigentlich so das richtige erste Offroad-Abenteuer für die meisten an. Also wir sind ja eigentlich nur Offroad, ich finde Offroad ist immer so ein witziger Begriff, weil es würde ja bedeuten Offroad, auf, fern der Straße, aber man ist natürlich immer auf Wegen und Straßen unterwegs. Offroad fahren wirklich darf man ja nirgendwo und sollte man auch nirgendwo. Aber das
höchstens
erste…
auf Safari fährt man wirklich Offroad.
Nee, auch da bist du auf Wegen.
Nicht immer.
Nee, du darfst eigentlich. Aber egal. Auf jeden Fall kam so die richtige Offroad Challenge auf uns alle zu. Und zwar sind wir nach dem Frühstück weiter in die Wüste rein, ins super berühmte, ich glaube, das hat jeder mal gehört, Dead Flay und Susus Flay. Und das ist so eine, ja, eigentlich ein ausgetrockneter See mitten in der Wüste, wobei der so je nach Regenstand und Jahreszeit und Jahr tatsächlich auch Wasser führt. Habe ich jetzt, ja, haben wir doch gehört. Das Zello hatte uns erzählt, dass dies ein Jahr vorher, dass da ein bisschen Wasser sogar drin war. Müssen wir vielleicht nochmal recherchieren.
Ist das nicht, nein, da ist gar kein, da ist Luftfeuchtigkeit vom Ozean und
aber
so weiter.
Ich recherchiere das jetzt mal.
Aber das ist ja seit eh und je
ausgetrocknet.
Ja. Diese Kameldornbäume sind ja,
ja,
sind
ja nicht
tot.
Da, sondern das Susufle, nicht das Deadfly, in dem wir waren.
Ah, so.
Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir die erste Offroad-Strecke über Sand gebrettert.
Ja, das also eben, mir macht das ja mega Bock und das ist einfach auch ganz cool, dann einfach den Teilnehmern zu erklären, okay, pass mal auf, du musst jetzt hier den 4-Wheel-Drive einlegen, dafür hast du einen extra Schalter, da musst du halt low eindrücken, damit die Drehzahl einfach ein bisschen höher ist und du ein bisschen mehr Traction und so weiter bekommst. Und ja, Line zeigt mir gerade Bilder vom Susufle.
Mit Wasser.
Mit Wasser. Und das macht dann mega Bock. Das ist wirklich der feinste Sand, durch den du
so
da brettern musst.
Sand.
Man muss da wirklich echt immer die Geschwindigkeit halten und darf auch auf gar keinen Fall stehen bleiben, um halt eben nicht stecken zu bleiben. Und tatsächlich.
Ich wollte nur kurz noch eingreifen, für alle, die Tour vielleicht selber machen, bevor diese Offroad-Strecke kommt, ist ein Parkplatz und viele parken ihr Auto da und da wird dann ein Shuttle angeboten, den man
genau.
nehmen kann.
Also,
den muss man aber nicht nehmen, das ist nicht so ganz verständlich vor Ort, aber da war eine Person, die habe ich dann gefragt, wir können doch jetzt hier weiterfahren, oder? Also das haben wir ja schon mal gemacht, oder hat sich jetzt hier irgendwas geändert? Und er so, ja, dann habe ich noch ein bisschen mit ihm geschnackt, ob irgendwie an den Wegen sich was geändert hat, irgendwas schwierig ist und er so, nee, das schafft ihr. Und dann habe ich mich umgedreht und er hat gesagt, Hakuna Matata. Und ach, ich finde das geil.
Ja. Und genau, also bei dem Hilux ist das so, wenn du den Allradantrieb, also der ist ja, du fährst ja normalerweise einfach in Two-Wheel-Drive, weil du den Allrad nicht brauchst, den schaltest du einfach dazu. Und wenn du den Four-Wheel-Drive reinmachst, dann drehst du einfach an so einem Rittchen. Und wenn du aber Four-Wheel-Drive low haben möchtest, dann musst du es eindrücken und drehen. Und das haben die meisten nicht gesehen und sind halt einfach im ganz normalen Allradmodus da reingefahren. Und entsprechend sind die halt ziemlich schnell stecken geblieben. Und dennoch haben sie es halt irgendwie geschafft, sich da durchzuboxen. Und das ist halt eben echt ein ganz geiles Gefühl, das geschafft zu haben. Und einfach so durch diesen feinsten Sand zu fahren, ist einfach ein ganz anderes Gefühl.
Und ich glaube, spätestens dann war jedes Auto ein eingeschweißtes Team eine eingeschweißte Gruppe.
Es hat einfach mega Bock gemacht. Und dann sind wir natürlich da, Entschuldigung, ins Deadfly gelaufen, was natürlich auch total geil ist. Also das ist wirklich, das ist ja das Bild. Also wenn man nach Namibia googelt, dann ist das Deadfly das Aushängeschild und das Aushängebild Namibias. Und Und es ist auch wirklich was sehr, sehr Besonderes, diese toten Bäume da mitten in der Wüste zu sehen, mit diesen Dünen im Hintergrund. Die Big Mama und die Big Daddy Düne ist dann auch da, wo man hochwandern kann. Das haben wir nicht mehr gemacht, weil wir nach der Dune 45 dann doch alle irgendwie so ein bisschen platt waren. Und es war sehr, sehr heiß in der Wüste. Wenn man überlegt, dass wir nachts halt irgendwie nur 5 Grad hatten und dann irgendwie tagsüber, mittags irgendwie schon, da waren es über 40 Grad, als wir da in der Wüste waren. Das war total krass, 10 total
Uhr dann
heiß.
Mittlerweile,
mittags, das war dann schon Mittag. Und wieder, Cello hat dann mit den Resten vom Vortag Wraps gemacht.
Das muss man auch wirklich loben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen afrikanische Mentalität. Da wird halt kein Essen weggeschmissen. Da wird
total
alles
gut
verwendet und da wird auch so eingekauft und so die Menüplanung gemacht, dass wenn Reste übrig bleiben, man am nächsten Tag wieder was Geniales zaubern kann. Also der hat dann aus den wir haben es natürlich nicht geschafft, diese Massen an Fleisch, die er da gebraten hat, am ersten Abend auf dem Grill gegrillt hat, zu konsumieren. Und daraus hat er uns die ultra leckersten Wraps mit einer Joghurtsoße und also so lecker gezaubert mittags. Und das war auch irgendwie das perfekte Essen da. Wir haben uns dann so einen riesigen, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, erinnerst du dich an den Baum,
genau,
der so ausgetrocknet.
Da ist ein Baum in Soufflé.
Der sieht aus wie so alte Hautfetzen oder ich weiß auch nicht.
Das ist ein großer Baum mit einer großen Tafel unten drunter.
Also mit so Picknick.
Genau.
Und
die haben wir uns dann
Tischen
irgendwie, da haben wir uns hingesetzt und dann hat er halt da die Wraps gemacht und das war einfach total
geil. Das war
geil.
Das
also,
perfekte Essen in
es
dem
war
Moment.
War extrem heiß und dann im Schatten ging es eigentlich, war es total angenehm und dann da Mittag gegessen. Super, super, super lecker. Und dann ging es halt wieder zurück, wieder über diese Sandpiste, überall Oryx-Antilopen in der Wüste, was total cool ist.
Und wie war das noch, erinnerst du dich, wir haben ja super viele Oryx-Antilopen in Namibia gesehen und man hat gesehen, dass die in der Wüste doch deutlich schmaler und kleiner waren als die wir dann später im Norden des Landes im Etosha gesehen
viel
haben.
Viel fragiler.
Ja, ja.
Also halbe Portion von dem, was du halt im Norden im Etosha gesehen hast.
Für uns ging es dann allemal wieder raus aus der Namib-Wüste, an den Rand der Namib-Wüste, zu einem für uns wirklich sehr besonderen Ort, den wir auch diesmal noch mehr genießen konnten irgendwie, und zwar ins Dune Star. Das Dune Star ist ein kleines Camp, das zu einer Lodge gehört. Und da muss man erstmal von der Lodge, ich glaube innerhalb von 30 Minuten wird man hingefahren mit seinem Ranger und dann sind da ungefähr, sind das 8 Häuschen?
Ja.
So 8 Häuschen, die in so einem Halbkreis auf einem kleinen Hügel platziert sind.
Auf der Düne.
Ja, und eine riesige weite Fläche hat man da vor sich. Von der Terrasse der Hauptlodge oder des kleinen Haupthauses von diesem Camp blickt man auf eine gigantische Fläche mal wieder. Und auch da genießt man den Sonnenuntergang, den wir da hatten, den habe ich eigentlich so am krassesten in Erinnerung, weil die Farben der Wüste ringsherum von grün, lila, orange aufgeleuchtet haben und das Besondere an diesem Ort ist nicht nur die Lage und dieser unglaubliche Sonnenuntergang mal wieder, sondern dass man vielleicht für alle, die uns länger folgen, die kennen das Bild und die Story vielleicht auch schon, man kann nämlich, wenn man möchte und man sollte das unbedingt tun, deshalb ist man eigentlich da, sein Bett nachts raus auf die Terrasse seines kleinen Häuschens schieben. Und hat dann eigentlich den gigantischsten Sternenhimmel, den man sich vorstellen kann, über sich und schläft unter der Milchstraße ein. Also man sieht diese Milchstraße wirklich mit bloßem Auge und zwar sowas von deutlich, dass,
das also ich muss auch sagen, dass ich da echt fasziniert war. Diesmal habe ich es irgendwie nochmal intensiver gesehen, gemerkt, gespürt, ich weiß es nicht, als das, was ich in Erinnerung hatte. Also die Erinnerung war schon sehr krass, aber ich meine, wenn ihr euch ein bisschen mit Kameras und so auskennt, also ich konnte die Milchstraße im Videomodus meiner 5D filmen. So intensiv war sie zu sehen. Normalerweise musst du ja eine Langzeitbelichtung machen, damit du es halt irgendwie also gut drauf bekommst. Aber durch den Videomodus, das war einfach total, total irre. Und genau, da oben ist ein kleines Restaurant, wo man halt Abend gegessen hat. Dann hat Simon, der Guide, noch einen kleinen Walk da durchgemacht. Dann haben wir noch Skorpione gesucht und gefunden, eine kleine Sternkunde gemacht. Und genau, und dann hat man da in diesen Hütten geschlafen und das Bett rausgezogen. Krass ist, dass in der Wüste nachts der Wind ziemlich krass anzieht. Und das war auch diesmal der Fall, wie beim ersten Mal auch. Kann dann tatsächlich auch relativ kalt werden. Dafür kann man dann einfach im Notfall, wenn der eine irgendwie drin schlafen möchte, ist noch ein zweites Bett drin und der andere kann draußen schlafen. Also alles irgendwie total, total easy und total entspannt. Und das ist normalerweise, also wenn ihr jetzt das buchen wollen würdet, dann müsst ihr, das ist halt die Policy bei Gondwana, so heißt die Gruppe, die das gehört, da müsst ihr 2 Nächte dort übernachten. Einmal in der Hauptlodge eine Nacht und in der zweiten Nacht dürft ihr erst oben im Dune Star Camp übernachten. Wenn ihr mit uns verreist, dann nicht. Dann
ja, man muss nämlich fairerweise sagen, die Lodge ist jetzt nicht so
Also dafür, Ziel. Dafür geht man da jetzt nicht hin für die Lodge. Genau, also wir haben halt eben den Deal mit denen, dass wir halt einfach nur in Dune Star Camp übernachten dürfen. Und das ist halt eben ganz geil. Also wir kommen dann irgendwie so um 15, 16 Uhr da an, werden da hochgefahren, haben einen geilen Abend da oben, schlafen dann also die Hütten sind sehr einfach. Das ist einfach nur eine Hütte mit so einer Tür, wo du das Bett rausziehst. Aber das ist einfach ein sehr, sehr geiles Gefühl, da.
Es ist einfach eine sehr exklusive Lage und ein Erlebnis einmalig.
Und dann, genau, weiter ging es für uns dann nach Swakopmund. Das ist die Heimat von Cello gewesen.
Ist sie auch heute noch?
Ist sie auch heute noch? Das ist die Heimat von Cello.
Swakopmund ist so ein bisschen, das befindet sich direkt für alle, die jetzt so ein bisschen durcheinander sind. Windhoek befindet sich ziemlich zentral in Namibia, so in der Mitte des Landes, sowohl rechts, links, oben, unten. Dann sind wir Richtung Süden gefahren, nicht sehr weit Richtung Süden, weil das Land erstreckt sich noch deutlich weiter nach unten. Und Swakopmund befindet sich jetzt im Westen an der Küste. Und das ist die zweitgrößte Stadt des Landes, glaube ich? Oder bin ich jetzt falsch?
Das würde passen, aber ich habe keine Ahnung.
Und viele Windhoeker fahren, auch wenn es zu heiß wird in Windhoek, fahren die gerne nach Swakop und kühlen sich da ab.
Und das
weil
war
da
echt
ist es wirklich immer ein bisschen kühler.
Es war wirklich interessant, weil wir halt in der Wüste bei guten Temperaturen, ich weiß nicht, wie warm es war, blauer Himmel, die Sonne hat geknallt, losgefahren sind. Und dann sind wir halt die Fahrt ist relativ lang, es sind so 3,5, 4 Stunden, in Swakop angekommen. Und da hast du gar nichts gesehen. Das war neblig,
also,
es war kalt.
Wofür Swakop berühmt ist, ist, dass da immer so eine richtige Nebelfront über der Stadt hängt. Weil ich glaube, die heiße Luft prallt da mit der kalten Luft was ist das, der Atlantik, ne?
Ja.
aufeinander. Und dann ist da so eine riesige Nebelwolke, die so eine Glocke, die über der Stadt hängt. Und man sieht das auch. Man fährt dann nach Swakop rein und Vorsicht ist irgendwie so nichts.
Ja.
So nichts.
Also wir waren dann super lecker essen in so einem Fischrestaurant. Ich meine, bietet sich halt irgendwie an der Küste. Und sind dann abends zu unserem Campingplatz gefahren. Der heißt Windpump 14 und der ist nördlich von Swakop und total geil gelegen. Total geil gelegen. Wir hatten die besten Cabins an der ersten Linie vom Meer. Hat man jetzt leider nicht gesehen, das Meer, weil es halt eben so bewölkt und so neblig war. Du hast aber die ganze Zeit gehört, wie die Wellen am Strand gebrochen sind und weil es halt eben so neblig und so kalt war, hat Cello Glühwein gemacht. Das war einfach mega geil. Ich meine, so spontan, und das musst du halt auch alles erstmal haben und so gut musst du erstmal sein. Das war einfach, das hat sich so gut, das hat einfach so gut gepasst zu dem Moment da gerade. Wir saßen da alle mit unseren Jacken und unseren Mützen und haben dann Glühwein getrunken. Und er kommt ja von dort und hat dann irgendwie bei Freunden, hat er Austern und Langusten besorgt und die auf dem Feuer also gegrillt. Und das war so unglaublich lecker. Gott, viele der Teilnehmer haben das allererste Mal Austern probiert und das war auch alles, die waren, also ich meine, ich esse gerne Austern und ich muss sagen, das waren einer der besten, die ich je gegessen habe. Einfach ein genialer, geiler Abend. Geiler Abend.
Vor allen Dingen einfach so kontrastreich zum ersten Abend und zu den Abenden, die dann auch noch gefolgt sind.
Ja, wir haben auch wirklich viel Zeit gehabt und das war total entspannt und der Abend, der ging auch lang. Also einige haben da wirklich bis um 1 Uhr nachts oder so da gesessen und eine Weinflasche nach der anderen gekillt und es war dann natürlich ein bisschen schwer am nächsten Morgen dann irgendwie um 6 oder 7 wieder aufzustehen.
Ja, weil am nächsten Morgen haben wir wieder eine Überraschung gehabt. Wir sind nämlich eigentlich zurück Richtung Süden nach Walfischbucht und sind kajaken gegangen, weil da an der Küste Namibias lebt die größte Robbenkolonie Afrikas.
Genau.
Und mit denen waren wir kajaken.
Seals. Da gibt es ja das Cape Cross, das ist nochmal nördlicher von Swakopmund. Da leben
ich glaube an die 200.000 Tiere.
300.000 Tiere. Krass riechender Ort. Da waren wir jetzt allerdings nicht. Wir sind südlich gefahren nach Walfischbucht zum Pelican Point.
Ich muss sagen, manchmal denke ich mir, ich fände es geil, wenn es so Geruchsübertragung gäbe für das ganze Essen, was Zelle uns gekocht hat.
Aber spätestens
für die,
jetzt
für die
halt,
Robben,
ja,
nein.
Ja, spätestens jetzt müsste man halt irgendwie so einen Mute-Button, so Smell-Deactivate-Button klicken. Genau, wir sind aber zum Pelican Point gefahren, das ist bei Walfischbucht, mit Pelican Point Kayaking und Katja und Naude, die führen da so ein Kajak-Unternehmen. Und genau, mit denen waren wir dann draußen, mit denen waren wir auch damals vor 4 Jahren unterwegs und mit den Robben kajaken und das ist ein tolles Erlebnis. Also es war diesmal nicht so intensiv wie das erste Mal, das war irgendwie total was ganz Besonderes, aber auch diesmal war es cool. Also diese Robben, die schwimmen unter dir durch, die checken dich aus.
Wir haben ja auch Delfine gesehen,
du paddelst,
wir sind ja
da dran.
Erstmal aufs Meer gepaddelt,
genau,
um zu schauen, ob nicht Delfine da sind.
Wie heißen die Delfine?
So wie der Strom, der
Bengal.
Bengal, irgendwie so.
Bengal Dolphins oder so.
Die waren das, die kleinsten irgendwas.
Ja, die sind endemisch in der Region da.
Ach, so war das, ja.
Also total cool. Pelikane gesehen, Flamingos gesehen, total viele Schakale, die da rumrennen. Und halt eben die Robben, die schwachen Robben oder die toten Robben dann halt, das sind ja Aasfresser auch hauptsächlich, dann essen, also wohlgenährt, die Schakale, die da rumgerannt sind. Total, also total wild und total cool. Und von dort aus.
Wenn ich jetzt Bengal Dolphin oder sowas google, das scheinen wohl 2 Rugby-Teams zu sein. Ja, so schnell finde ich die Info nicht.
Ja, und also von dort aus ging es dann für uns weiter nach zur Spitzkoppe.
Ach, einer unserer Lieblingsspots.
Also so ein
auch,
toller,
ne?
Ort, wo man halt auch viel mehr Zeit verbringen könnte.
Da kann man locker 2-3 Nächte
also,
einfach nur campen.
Wenn man wirklich viel Zeit hat, dann würde ich empfehlen, da 2 Nächte mindestens zu bleiben, weil die Spitzkoppe relativ viele Wanderwege hat und es einfach ein toller Ort ist zum Entspannen und einfach mal an seinem Platz zu sitzen, an seinem Auto zu sitzen und einfach irgendwie nicht zu machen, Hängematte zu lesen und so weiter. Also das ist einfach, die Spitzkoppe ist wirklich was ganz Besonderes. Das Community Rest Camp, wie der Name schon sagt, wird von der Community da vor Ort gepflegt und gemanagt und auch wieder ein genialer Ort. Also wir sind da ein bisschen rumgewandert zum Sonnenuntergang. Da gibt es die Arch, da gibt es verschiedene Hügel, wo man hochlaufen kann zum Sonnenuntergang, um sich die Spitzkoppe anzuschauen.
Und die Spitzkoppe, so für euch zur Info, dass man nennt sie auch das Matterhorn Namibias und tatsächlich schon auf der Fahrt von Swakopmund Richtung Windhoek kommt man an dieser vorbei Und man sieht sie auch schon aus der Ferne und sie ist wie so eine Pyramide, ragt sie aus dem Nichts heraus. Also es ist so eine kleine Gruppe an mehreren Bergen und Hügeln, aber die Spitzkoppe selbst, die ist super dominant und man erkennt es sofort. Und das ist irgendwie auch wieder so ein total, also ich glaube, ein Wort, das für Namibia echt überall passt, ist surreal. Es ist einfach total surreal, da diesen Berg zu haben und der Fels, aus dem diese Berge da sind, der ist so extra haftbar. Also man kann da relativ leicht, relativ steil mit seinen normalen Wanderschuhen hochgehen, was total geil ist. Deshalb unbedingt auf einen dieser Hügel hochklettern. Es gibt einen Hügel, da sind so Pools auch, also so kleinere Wasserbecken, in denen man auch schwimmen gehen könnte, um sich zu erfrischen. Und da kann man hochgehen und hat abends einen schönen Sonnenuntergang oder, wir haben es morgens gemacht, einen genialen Sonnenaufgang auch.
Ja, also ich glaube, wir hatten Campsite 12 und 13, wenn ich mich richtig erinnere. Nur so mal als Reference. Und ja, also total super, total cool. Die befinden sich direkt unterm Rockpool und auf diesem Hügel, wo wir da hochgewandert sind. Also total geil. Cello hat an dem Abend auch zum Beispiel, da gab es Build Your Own Burger, auch super am Lagerfeuer da gesessen. Das ist einfach wirklich was ganz Besonderes. Der Abend ging dann nicht mehr ganz so lange, nachdem der Abend zuvor ja relativ lang ging. Also ich glaube, da waren alle relativ müde und sind früh ins Bett gegangen.
Plus wir hatten am nächsten Tag auch die weiteste Strecke.
Genau, und
vor.
Am nächsten Tag hatten wir natürlich die weiteste Strecke und sind in den Etosha-Nationalpark gefahren. Grundsätzlich lässt sich einfach sagen, also die Reise, die wir jetzt so gemacht haben, die ist machbar und das Feedback der Teilnehmer im Nachhinein war auch, dass es machbar ist und wir versuchen wirklich in relativ kurzer Zeit so viel wie möglich von diesem unglaublich abwechslungsreichen Land mitzunehmen. Und wir haben tatsächlich auch das Programm ein bisschen geändert, indem wir eine Nacht, dazu komme ich gleich nochmal, am Ende getauscht haben und jetzt dann nächstes Jahr 3 Nächte zum Beispiel im Etosha Nationalpark machen, um mehr diesen wilden Safari Gefühl mit einzubauen und damit es ein bisschen entspannter ist und die Reise ein bisschen zu entzerren. Also wir sind dann, also nicht entzerren ist vielleicht das falsche Wort, weil es nicht so, also nicht mega krass anstrengend ist, aber es ist einfach ein bisschen geiler, ein bisschen mehr Zeit im Etosha verbringen zu können. Wir sind auf jeden Fall von der Spitzkoppe in den Etosha Nationalpark gefahren. Das sind ungefähr 4 Stunden Fahrt auf Schotterpiste. Das Gute ist ja jeder eingetragen als Fahrer. Das heißt, sie können sich alle irgendwie abwechseln. Und und dann ging der Safari-Teil der Reise los. Das war, also besser hätte es gar nicht anfangen können. Wir sind da in den unten im Süden in Okakweyo reingefahren durchs Main Gate. Und ich glaube, wir waren 3 Minuten da drin. Da stand eine Giraffe neben uns.
Ja,
ich glaube,
2 waren es dann sogar.
Ich glaube, also Zebras, Giraffen, Zebras,
Impalas. Du hast einen Nashorn gesehen?
Dann irgendwie nach 10, 15 Minuten, das haben die, glaube ich, gar nicht mehr alle gesehen, aber ein Nashorn auf der rechten Seite, ein relativ junges Nashorn auch noch.
Wir haben übrigens zur Info Walkie-Talkies in jedem Auto.
Genau.
Und Sebastian und ich erzählen dann immer, was wir so wissen über die Tiere und wie wir die spotten und wo man hingucken muss. Und auch wenn ein Auto hinter uns irgendwas sieht, also das ist super toll und auch wichtig, dass wir diese Walkie-Talkies haben, weil wir haben wie viele Augenpaar gehabt? Genug, um genug zu sehen und so konnten wir uns immer austauschen, wenn jemand rechts, links irgendwas gesehen hat. Und so haben wir dann
genau,
auch immer durchgegeben.
Also ich meine,
hier ein Nilpferd, Nashorn, hier, da, da.
Ja, also wir haben, ich würde sagen, Lien und ich haben natürlich, wir haben relativ viel Erfahrung im Busch und Safari-Erfahrung, aber das heißt nicht, dass wir alles sehen. Und zum Beispiel, also den allerersten Elefanten am zweiten Tag, den habe ich nicht gesehen.
Nee, stimmt.
Ne, den hat Jennifer dann irgendwann gesehen, ich glaube, und die war im letzten Auto oder so. Also da sind irgendwie 4 Autos an einem Elefanten vorbeigefahren und niemand hat den Elefanten gesehen.
Also immer Ausschau halten.
Entsprechend, erstens, eines der größten Tiere oder das größte Tier kann sich hinter einem Busch verstecken und irgendwie 4 Autos sehen das nicht. Und
4x4 sind 16 Leute.
Ja, also das ist wirklich total, total irre. Und also ich meine, die erste Die ersten paar Kilometer in dieses Okakueyo-Camp, das war schon einfach total geil. Hat geil gestartet. Alle haben Walkie-Talkie. Die Walkie-Talkies sind heiß gelaufen. Alle haben sich unterhalten und ausgetauscht, was sie gesehen haben und was da ist und wie da. Hammer. Wir haben ja auch noch den Stewards Guide for Mammals of Southern Africa dabei. Das heißt, wir können auch immer reinschauen und abends liegt dieses Buch auch immer auf dem Tisch. Und die Leute können reinschauen, was haben sie heute gesehen, was ist mit diesem Tier interessant, was ist das Besondere.
Ich glaube, nächstes Mal müssen wir noch so ein Vogelbuch kaufen, ne?
Ja. und dann im Okakueyo, die wussten Bescheid, dass wir kommen. Das war ganz, ganz geil. Cello und Clara waren schon da und haben natürlich auch schon alles wieder aufgebaut, wie immer. Und das Geile an diesem Okakueyo und das Geile am Etosha ist einfach, dass die Camps alle an einem Wasserloch sind. Und das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Also wir sind angekommen, wir haben die Sundowner vorbereitet, wir haben uns jeder einen Gin Tonic oder einen Drink und Savanna und was geschnappt und sind ans Wasserloch gegangen. Und dann, da waren dann schon wieder irgendwie ein paar Giraffen und dann kamen noch Zebras und Nashörner kamen.
Das ist wirklich das beste Open-Air-Kino.
Das ist einfach, du kannst da einfach stundenlang sitzen. Also ich kann da, du kannst mich da für Tage absetzen.
Das ist so wie Sebastian möchte im Bällebad abgeholt werden. So, Sebastian möchte nicht am Wasserloch abgeholt werden.
Unglaublich. Also wirklich. Also ich könnte da stundenlang sitzen und einfach nur den Tieren
und
zuschauen.
Man hat auch, also wir jedenfalls, immer so ein bisschen FOMO, ne? Man muss dann immer noch mal hin. Und ich weiß noch, wir hatten uns schon, also auch an diesem Abend, ich will eigentlich gar nicht immer über das Essen reden, aber es gab wieder so geiles Essen. Was gab es diesmal? Knochenmark habt ihr gegessen?
Ja,
Lamm, glaube ich. Lammkoteletts oder sowas. Und zum Nachtisch hat er, also so smart, eine Orange aufgeschnitten und da Schokokuchenteig reingepackt und dann mit Alu umwickelt und diesen Schokokuchen in der Orangenschale, in der ausgenommenen Orangenschale, auf dem Feuer gebacken. Und dann hat er uns noch Eis besorgt. Und
ja,
dann
Hammer.
Hat jeder noch eine Kugel Vanilleeis, die dann da drauf geschmolzen ist, bekommen. Also das war so das Essen, was wir bekommen haben, damit ihr mal so eine Vorstellung bekommt. Und wir haben uns alle fertig gemacht fürs Bett und einige waren so fertig und sind schon in ihren, man hat ja so viele Eindrücke, man ist abends immer müde, man ist ja auch nur draußen, man sitzt an der frischen Luft. Einige haben sich schon ins Dachzelt verabschiedet und wir hatten schon Zähne geputzt, waren fertig fürs Bett. Ich glaube, wir hatten auch schon die Pyjamas an. Und sind nochmal ins Wasserloch gelaufen und haben einen riesigen Elefantenbullen gesehen in der Dunkelheit. Also das Coole an den Wasserlöchern ist auch, dass die nachts mit Infrarotlicht ausgeleuchtet sind, sodass die Tiere nicht gestört sind, aber wir als Menschen sie dennoch sehen können. Und da,
Hammer, unglaublich geil. Also wirklich, das ist einfach so besonders.
Da lag die ganze Zeit ein Nashorn, das da geschlafen
hat. Und
dann
sind wir halt ins Bett und hast du halt nachts dann die Löwen
gehört. Die Löwen, die waren nicht weit.
Hyänen hast du gehört. Und natürlich hat der ein oder andere halt einfach gar nicht geschlafen oder ganz schlecht geschlafen bei diesen Geräuschen, weil diese Geräusche, vor allem die Geräusche der Löwen, das ist einfach so ein Urinstinkt, den der Mensch halt einfach nach Jahrtausenden immer noch in sich trägt. Wenn du einen Löwe nachts hörst, dann geht das durch den ganzen Körper und deine ganzen Alarmsignale gehen an und du kriegst eine Gänsehaut. Das ist einfach total, total irre. Das
ist wie so ein Bass, der deinen ganzen Körper durchdringt.
Also ein Hammergefühl. Am nächsten Morgen, das haben wir dann leider nicht gesehen, weil wir halt das Camp abgebaut haben, aber die Teilnehmer sind dann ans Wasserloch.
Und da sind hunderte von
Zebras.
Und da
sind wohl also so viele Zebras da rein, dass man das Wasserloch nicht mehr gesehen hat. Also
ja,
das
Wahnsinn.
Muss ein
also wir haben
so
dann die Videos gesehen und die Bilder.
Unglaubliches Gefühl gewesen sein. Also
gigantisch.
Ja, was haben wir gemacht? Wir haben das
Camp
abgebaut.
Abgefüllt.
Ah, wir haben Wasser abgefüllt,
so war
das.
Wir haben die
Autos aufgefüllt mit Wasser. Also Hammer. Und das ist halt eben diese Wasserlöcher, die sind einfach so genial. Und also Tag 2 sind wir von Okakueyo nach Olifantros. Das sind eigentlich nur 60 Kilometer. Nee, gar nicht wahr. Das sind 120 Kilometer, glaube ich, Strecke, die man fahren muss. Und also ich meine, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist irgendwie 20, 30 km/h, die man da fährt. Also man braucht einfach den ganzen Tag, um diese Strecke zu machen. Man sieht die ganze Zeit Tiere. Ja, also wir sind an der Etosha-Pfanne entlang gefahren.
Nach 2 oder 3 Stunden haben wir dann irgendwann gesagt, so, wir halten jetzt nicht mehr für Giraffen.
Genau,
wir halten jetzt nur noch für Elefanten und Raubtier und Nashörner.
Tatsächlich musste man dann irgendwann, das geht auch einfach nicht anders,
weißt du noch, wo Regel wir auf aufsetzen? Einmal 30 Giraffen um uns herum waren? Das war
also dafür haben wir dann doch angehalten.
Ja, natürlich.
Aber also du hast dann irgendwann gesagt, okay, also ist es okay, wenn wir jetzt für Gnus und Zebras und Impalas, Steinböcke nicht mehr halten und einfach nur noch wirklich für große Tiere und besondere Tiere und Tiere, die wir einfach noch nicht gesehen haben. Und ansonsten schaffst du diese Strecke nicht.
Ja, und du kommst auch nicht mehr an, weil wir hatten ja auch wieder einen magischen Ort für den zweiten Abend gebucht. Ich wollte noch sagen, wir haben auch Mittagessen natürlich wieder bekommen von Cello. Und das ist so, im Etosha darfst du nicht aus deinem Auto aussteigen. Aber es gibt, ich glaube, in alle Richtungen des Parks immer mal wieder so kleinere Areale, die komplett eingezäunt sind. Das heißt, du machst ein Tor auf, fährst rein und du bist eingezäunt, während die Tiere um dich herum frei sind. Das ist so, wie es eigentlich sein sollte. Und dann haben wir da Mittag gegessen. Da sind auch so kleine Pitholes, also so Toiletten, Plumpsklos. Da kann man dann auch auf Klo gehen. Und da waren wir dann mittags. Das hat sich auch alles zeitlich echt gut aufgegangen. Und von da sind wir dann in unser absolutes Lieblingscamp im Etosha.
Eine ganz kurz, wir haben dann auf dem Weg tatsächlich noch einem israelischen Pärchen geholfen. Und das möchte ich nur erwähnen, aus dem Grund, die haben Motorschaden gehabt. Oder beziehungsweise der Radiator war kaputt, das ganze Wasser rausgelaufen. Und ich kann nur empfehlen, also ihr habt in Namibia einfach tagelang keinen Empfang. Keine SIM-Karte, auch keine lokale SIM-Karte, keine internationale SIM-Karte funktioniert
gerade
da einfach Etosha gar
und
nichts.
Gerade im Westen, wo wir dann waren.
Gar nichts funktioniert da. Und entsprechend, wir haben für solche Reisen, also für Namibia und auch zum Beispiel in Kanada, wo wir halt auf dieser Insel, einsamen Insel sind und so, haben wir das Garmin InReach. Wir haben das größere mit Display, es gibt aber auch ein kleineres, was du mit dem Smartphone verbinden kannst und so. Und das ist einfach nur, das ist von Garmin so ein Teil mit Satellitenfunktion. Vor allem hast du da so einen SOS-Button, den du drücken kannst im Notfall.
Also im absoluten
im
Notfall,
absoluten
weil
Notfall.
Dann kommt ein Hubschrauber und rettet dich.
Dann kommt halt irgendwie so alles. Aber das ist einfach so, erstens haben wir es dabei, weil wir ja natürlich eine große Verantwortung für so eine große Gruppe dabei haben. Aber wir haben es auch, wenn wir alleine unterwegs sind, haben wir es dabei. Und du kannst damit halt eben auch SMS schreiben über Satellit. Und das konnte ich halt zum Beispiel machen, um halt irgendwie dann irgendwie im Zentrum da im Okakueyo Bescheid zu geben, dass hier irgendwie zwei mitten in der Pfanne oder auf der Straße halt sitzen und nicht weiterkommen.
Wir haben den anderen auch Wasser und
genau,
wir haben ja so viel Essen, wir haben ihnen noch unsere Essensreste gegeben und die haben sich auch echt gefreut, weil wir uns natürlich auch ein bisschen Sorgen gemacht haben, kommen die jetzt weiter? Also es war doch noch eine Strecke zurück zum nächsten Camp. Und das wollte ich gerade auch erzählen, wir sind ja in den Westen des Parks und der ist wirklich noch nicht sehr frequentiert. Der wurde auch erst vor einigen Jahren geöffnet für die Öffentlichkeit, der war jahrelang nicht zugänglich, ist ziemlich wild und es gibt auch nur dieses eine Olifantrus-Camp, die Campsite und noch die, eine Lodge, wie heißt die? Ah, ganz im Westen.
Weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Aber egal. Ja. Und dieses Olifantrus-Camp ist im Vergleich zu Okakueyo deutlich kleiner. Es gibt viel weniger.
Ich glaube, da gibt es auch nur 6 Campsites oder so.
Ja, genau. Also oder ein paar mehr, aber wirklich wenig. Und das Besondere ist, man läuft über so einen Holzsteg in eine Hütte und die ist zweistöckig. Man kann also, und die befindet sich auch wieder direkt an einem Wasserloch. Und man kann also entweder unten in der Hütte sein und dann ist man nur durch eine Glasscheibe von diesem Wasserloch getrennt und ist wirklich auf Augenhöhe direkt neben den Tieren. Oder man geht hoch und hat dann die Weitsicht und blickt von oben auf die Tiere und auch in der Ferne auf die Tiere. Und wir haben in der Ferne einen, ich glaube, das war der größte Elefant, den ich in meinem Leben gesehen habe. Der war so riesig, der kam leider nicht näher ans Wasserloch. Der war nämlich so schlau und hat sich vom Wassertank bedient, der da irgendwo im Busch steht, um das Wasserloch immer mit Wasser zu befüllen. Und der war riesig. Und das ist das Besondere an diesem Camp und auch der Grund, warum wir das so gerne mögen und auch immer wieder dahin fahren.
Das war faszinierend, aber viel faszinierender fand ich zum Beispiel das Nashorn, was abends dann schon in der Dämmerung gekommen ist. Du hast es schon von Weitem gesehen, wie es sich sehr langsam Richtung Wasserloch bewegt hat und als es im Wasserloch angekommen ist, dann ist es einfach zusammen gebrochen. Also anders kann man das auch einfach nicht erklären oder erzählen. Es ist einfach wirklich zusammengebrochen, hat ausgeschnauft und lag dann einfach nur noch im Matsch. Und wir sind dann irgendwann Abendessen, zurück ins Camp, Abendessen, schlafen und am nächsten Morgen wieder natürlich mit dem Kaffee ans Wasserloch. Und dann war das Nashorn nicht mehr dort. Wir haben einfach so den Zebras und den Gnus und so weiter nach. Und irgendwann denke ich mir so, boah, ey, dieser Felsen dort, dieser Stein dort, der sieht doch aus wie so ein Nashorn von der Seite. Das könnte doch das Ohr sein. Und dann habe ich einfach nur so, das einfach so ausgesprochen. Ne? Also ich habe mir das irgendwie, erstmal habe ich mir irgendwie 10 Minuten gedacht, das sieht doch aus wie ein Nashorn. Und irgendwann habe ich gedacht, so, Leute, schaut mal, das sieht doch aus wie ein Nashorn, ob das auf der Seite liegt da vorne oder nicht. Und tatsächlich hat sich dann in dem Moment auch das Ohr bewegt und das war auch das Nashorn vom Tag zuvor. Und interessanterweise, das ist ans Wasserloch gekommen, um zu sterben. Was total traurig ist, aber einfach so Circle of Life in the Wilderness. Und
es waren auch mehrere Hyänen
genau,
in der Nähe.
Genau, und es waren dann auch mehrere Hyänen so in der Nähe, die die ganze Zeit da rumgelaufen sind. Und die haben nur darauf gewartet, dass das Nashorn stirbt, damit sie da halt einfach ein Festmahl haben. Und das war schon irgendwie total krass, das so zu beobachten und einfach, aber auch irgendwie spannend. Also ich meine,
einem wird bewusst, dass es wild ist.
Ja, und es einfach alles miteinander
Natur,
zusammenhängt.
Alles miteinander zusammenhängt, ja.
The Circle of Life. Und
vom Etosha sind wir dann.
Genau, dann ging es weiter. Also von dort aus ging es südlich. Der nächste Stopp war das
Okonjima Game Reserve.
Okonjima Game Reserve, genau. Und da haben wir gehalten, aus dem Grund, weil die sich drauf spielt. Die haben die AfriCat Foundation gegründet. Und die setzen sich halt für den Erhalt der Wildkatzen ein und vor allem für Leoparden. Und weil Leoparden so unglaublich schwer in der freien Wildnis zu sehen sind und allgemein Wildkatzen sehr schwer zu sehen sind, wir haben ja zum Beispiel auch keine Löwen und nichts gesehen, was wir beim ersten Mal gesehen haben, als wir in Etosha waren, haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt noch in ein Reservat und das ist ein tolles Reservat. Geiler Campingplatz.
Wunderschöne
Landschaft. Wenn man da ein bisschen mehr Zeit oder früher ankommt, kann man da auch relativ viel unternehmen. Und dann haben wir abends eine Night Drive gemacht.
Wahnsinn, was der Ranger alles gefunden hat.
Unglaublich, mit Red Light hast du da halt einfach wirklich extrem viel gesehen.
Wir haben das erste Mal Wildkatzen.
Haben wir da gesehen, genau. Und auch viele andere Tiere, die man tagsüber einfach nicht sieht. Und aber das Highlight war ja das, was wir am nächsten Morgen gesehen haben.
Das war Wahnsinn, da war sogar unser Ranger sprachlos.
Auch wieder früh morgens losgefahren. Und ich glaube, es waren keine 5 Minuten, da hat Sarah einen Leoparden.
Und der Ranger so, nein, wo, hä?
Und viele der Leoparden in diesem Reservat, die haben ein Funkhalsband, also nicht GPS, sondern einfach nur Funk.
Genau.
Das ist nicht so, dass du halt auf das Handy schaust und sagst, ah, da ist der Leopard.
Alle paar Stunden kommt so ein Signal.
Du musst halt wirklich mit so einer Antenne irgendwie hin und her und das ist relativ schwer.
Haben die 20, 30 Leoparden und 5, 6 von denen haben diese Funkdinger irgendwie so.
Ich weiß nicht mehr, wie viele es sind. Es ist ein Riesenareal, aber wir haben auf jeden Fall sofort eins gesehen und es hatte kein Halsband. Also die Chancen, sowas zu sehen, sind gering. Und die Reaktion von Arpheus, des Rangers, der hat sich so gefreut. Also ich glaube, der hat sich fast mehr gefreut als unsere Teilnehmer. Der war so, what? Das ist Lotto, das ist Jackpot.
Das passiert super selten, dass wir hier einen Leoparden sehen, den wir nicht kennen. Weil er wusste, er konnte so ein bisschen, er hat überlegt, was das für ein Leopard sein könnte. Und er hat zu uns gesagt, den haben wir noch nicht, den führen wir quasi nicht im Buch mit Namen oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es der Sohn von der und der, die hier ihr Territorium hatte und leider getötet wurde von Hyänen, glaube ich. Das ist bestimmt ein Sohn von ihr, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Leopard ist. Ich habe den noch nie gesehen.
Ja.
Wahnsinn, ganz hübsches Tier
und,
war das.
Dann hat man auch wirklich gemerkt, wie besonders das war, weil wir sind dann nochmal 2,5 Stunden durch das Camp gefahren und haben dann nichts gesehen. Und dann haben wir irgendwann noch einen gesehen, mit einem frischen Kill. Und das war richtig cool. Ja.
Und der getrackt werden konnte. Ne?
Genau.
Also
und
magisch. Und wir haben so viele Tiere dann noch gesehen. Wir haben wie heißen die? Bad-Eared Foxes? Das sind so kleine Füchse mit riesigen runden Ohren. Und wir haben einfach super viele Tiere noch gesehen. Also abgesehen von dem Leopard war das, oder den Leoparden war das auch ein sehr schönes Erlebnis dort, eine wunderschöne Landschaft, sehr vielseitig. Und von da ging unsere Reise so langsam zu Ende. Wir haben noch ein Highlight gehabt für die Teilnehmer zum Schluss.
Ja, am letzten Tag ging es dann wieder zurück nach Windhoek. Wir mussten ja unsere Autos bei Asko Kahaya abgeben.
Das ging relativ flott im Vergleich.
Das ging sehr schnell und sind dann von den Herrschaften von Sanier Omanda abgeholt worden. Das ist eine Lodge, die in der Nähe vom Flughafen ist abgeholt.
Ist abgeholt.
Ist abgeholt. Was? Also die Folge geht aber auch schon wirklich lange. Nein, also wir
wurden abgeholt.
Wir wurden abgeholt.
Und dann ging es in die Lodge, die sich in der Nähe des Flughafens befindet.
Ja, das wollte ich sagen.
Und die ein riesiges Areal, ich glaube das größte Areal, das eine Lodge ringsherum von Windhoek hat. Und ich glaube auch die einzige Lodge, die Elefanten und Löwen haben, ne? War das so?
Ja, das weiß ich jetzt gerade. Weißt du nicht? Das weiß ich leider nicht. Aber ich glaube, also das weiß ich leider nicht. Aber das Geile ist, also es ist einfach ein
Traum. Also ich glaube.
Geiler.
Ich muss sagen, wir sind ja so privilegiert und haben schon viele wunderschöne Unterkünfte in den letzten Jahren besuchen dürfen. Und also diese, ich will das Wort Hütte gar nicht verwenden, aber jeder hat eine eigene Hütte und das hat aber nichts mit einer Hütte zu tun. Das ist so ein richtig schönes, rundes Lehmhaus, das auch in dem Stil gebaut wird, dass es halt nicht zu heiß wird im Sommer und nicht zu kalt im Winter. Und diese Ausstattung und Einrichtung, es ist einfach wunderschön. Alleine, als wir angekommen sind und die Hauptlodge hat einen riesigen Infinity Pool, ist etwas über dem Reservat gelegen auf dem Hügel und man hat halt von dem Pool, von dem Essbereich, von dem Spa-Bereich, von der Bar einen gigantischen Blick über dieses Reservat und traumhafter Sonnenuntergang mal wieder. Da sind wir wieder beim Anfang unserer Folge. Namibia hat uns nämlich nicht nur mit einem traumhaften Sonnenuntergang begrüßt, sondern auch verabschiedet. Und wir haben da die Zeit, die letzten Stunden in diesem wundervollen Land ausklingen lassen, im Pool, am Pool, mit ein paar Drinks, mit leckerem Essen.
Es gab als Überraschung, muss man einfach dazu sagen.
Ja, stimmt.
Jeder Teilnehmer hat eine 30-minütige Massage geschenkt bekommen.
Das tat auch ganz gut nach dem ganzen Sitzen
halt
im Auto.
So, das war einfach der perfekte Abschluss zu einer perfekten Reise. Man hat sich noch einmal so richtig ausschlafen können. Die Betten waren mega bequem.
Und so schön einfach, wirklich.
So unglaublich schön. Und das Essen war super. Und wir sagen, am nächsten Morgen haben wir auch nochmal einen Game Drive gemacht tatsächlich. Da haben wir leider überhaupt gar nichts gesehen. Ich glaube, Hygiene oder so. Also irgendwie,
aber das fand ich auch nicht schlecht, weil dann hat man gemerkt, jedes Tier-Sighting wirklich
was Besonderes ist. Also, dass es manchmal ab und zu auch einfach mal so sein kann. Und ich meine, jetzt nicht das allererste Mal, dass wir einen Game Drive machen und nichts sehen. Nee. Also, dass immer, wenn du Tiere siehst, es etwas Besonderes ist, weil es auch einfach mal sein kann, dass du einfach gar nichts siehst.
Ja.
Und deswegen fand ich es auch nicht schlimm, weil es die Sightings, die wir hatten, einfach in ein ganz anderes Licht gestellt hat, weil wir einfach so extrem viel Glück hatten.
Und ich glaube, das war auch das Feedback der Teilnehmer, dass ihnen dann nochmal bewusster wurde, wie viel Glück sie hatten mit den Elefanten und Giraffen, die wir im Entosha gesehen haben, mit den beiden Leoparden, die wir im Okunjima gesehen haben. Und ich glaube, das hat einem nochmal eine ganz andere Perspektive auf das gegeben, was man erlebt hat in diesem Land. Und diese Lodge und dieser Ort dann zum Abschluss, das war wirklich nochmal so ein i-Tüpfelchen und man konnte da richtig schön entspannen. Wir haben da alle eine sehr gute Nacht, schön geschlafen,
also,
sehr gut.
Also meine Empfehlung wäre tatsächlich, Auto in Windhoek abgeben und sich dann abholen lassen von dem Hotel. Die haben auch einen Gratis-Shuttle vom Flughafen, aber ich finde, dieses Hotel lohnt sich viel mehr als letzter Stopp der Reise, weil das einfach so geil ist. So, du bist dann nur noch 20 Minuten, am nächsten Tag bist du halt mit dem Shuttle zum Flughafen entfernt.
Und jetzt müsste man nicht denken, dass die ganze Zeit irgendwelche Flieger über einem herfliegen.
Nee.
Also da landen, weiß ich nicht, zwei, drei Flugzeuge am Tag, von denen kriegt man auch gar nichts mit. Also das ist schon nochmal ein Stückchen von der Lodge entfernt.
Ja, und also
Gigantisch. Als wir übrigens unterwegs waren, haben die anderen Gäste, die keine Morning Drive gemacht haben, die Löwen von der Lodge vom Pool aus gesehen. Die,
stimmt.
Stimmt. Wir haben die gesucht, das Reservat ist wirklich nicht klein. Und dann sind die einfach in der Zeit zum Trinken, weil unterhalb der Lodge befinden die, ich habe ja gerade erzählt, die befindet sich irgendwie so ein bisschen auf einem Hügel. Und unterhalb der Lodge befindet sich auch ein Wasserloch, wo die Tiere des Reservats zum Trinken kommen. Und in der Zeit, in der wir halt dieses riesige Reservat abgeklappert haben, auf der Suche nach Elefanten, die wir übrigens gesehen haben, aber dann nicht mehr aufspüren konnten. In der Zeit haben sich die Löwen entschieden, ach, wir gehen mal zum Trinken direkt an die Lodge. Und die Gäste, die ein bisschen fauler gewesen sind, ausgeschlafen haben, gemütlich gefrühstückt und ihren Kaffee getrunken haben und nicht auf Morning Drive gegangen sind, die haben die Löwen dann beim Trinken von ihrem Frühstückstisch aus beobachtet.
Ja, das ist schon irre.
Ja,
so ist das halt. Die bewegen sich halt eben auch. Und während du dich halt in die eine Richtung bewegst, können die sich halt manchmal in die andere Richtung.
Ja. Genau. Ja, und nach der Morning Drive hieß es für uns dann auch Abschied nehmen. Ein Großteil der Teilnehmer ist noch in der Lodge geblieben. Das war nämlich echt super nett. Die durften noch vor Ort bleiben, bis abends ihr Flieger um 18 Uhr ging. Also wirklich auch nochmal Dankeschön hier an die Lodge, dass das ermöglicht wurde. Das ist ja auch nicht gang und gäbe. Und wir haben uns, glaube ich, so gegen 12 von allen verabschiedet und sind mit der kleinen Maschine von Windhoek nach Kapstadt geflogen.
Zurück in unsere Herzensstadt.
Die wir seit, ich glaube, 2,5 Jahren nicht mehr besucht hatten. Und für uns ist das wirklich krass, weil wir tatsächlich das Glück haben, fast in den letzten Jahren jedes Jahr dort unten gewesen sein zu können. Ist das richtiges Deutsch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten wir den Ort seit 2,5 Jahren nicht mehr gesehen und ich glaube, darüber reden wir dann auch in der nächsten Abenteuerhappen-Folgen, denn es fing auch gleich mit einem Abenteuer an bei uns in Kapstadt.
Also ich muss sagen, jetzt so zum Schluss dieser Folge, die ist wahnsinnig lang geworden. Wir haben wirklich viel zu erzählen und ich glaube,
wir haben uns zurückgenommen auch wieder.
Ich hoffe, dass ihr das auch, dass ihr da gerne zuhört und es gut findet, weil wir hier dann doch ein bisschen was anderes erzählen als das, was ihr in der mittendrin Folge hört. Und
ich glaube auch, ne? Ja.
Und dass ihr hier vielleicht andere Informationen bekommt und es trotzdem, also den Mehrwert seht, erkennt, habt für eure Reisen. Es macht einfach extrem viel Spaß, nochmal diese Reise so Revue passieren zu lassen.
Ja, wenn ihr uns sehen würdest, wir haben hier beide immer so ein Honigkuchpferdengrinsen im Gesicht.
Reden können wir auch nicht mehr fast anderthalb Stunden.
Ja, wir brauchen noch mal einen Kaffee. Ist die Kaffeemaschine noch an?
Und ich könnte jetzt Alexa, Kaffeemaschine an. So, spätestens jetzt ist sie auf jeden Fall an. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für unsere grandiosen 12 Teilnehmer, für die Zeit, fürs Vertrauen, dass ihr alles so toll mitgemacht habt.
Es war eine magische Reise mit ganz vielen unvergesslichen, wunderschönen Momenten.
Ja, absolut. Und die 12, die nächstes Jahr mit uns mitreisen werden, ey, you're in for a treat, das wird noch
besser. Ach, ich freue mich jetzt schon. Das ist ein Land, oh mein Gott. Das ist wirklich. Ja.
Also, wenn ihr jetzt, wir kommen wieder mal wieder wie immer nicht zum Schluss, wenn ihr jetzt Bock habt auf diese Reise, es sind noch 4 Plätze frei für April, Mai 2023. Geniale Reise, geniales Abenteuer. Wenn euch diese 1,5 Stunden noch nicht überzeugt habt, dann.
Wir hätten da noch einige Bilder, wir hätten da noch eine Mittendrin-Folge, wir haben Blogbeiträge.
Ja.
Ansonsten könnt ihr euch auch an den PC setzen, uns schreiben per Mail oder auf Instagram. Wir freuen uns, viele Informationen über dieses tolle Land zu teilen.
Genau. Ja, und das war's für heute. Das war's
für
Namibia. Wir hören uns spätestens in Kapstadt wieder. Aber bis dahin, also nächste Woche kommt ja natürlich auch nochmal eine ganz tolle andere, weitere Folge. Ich sage euch mal, welche Folge nächste Woche kommt. Nächste Woche spreche ich mit, warte mal, Melli. Melli geht, es geht um Tasmanien, um ihre Mehrtageswanderung. Das ist eine richtig coole Folge. Hat auch richtig viel Spaß gemacht. Also die gute, die also neben dem, dass sie eine begnadete Fotografin ist, erlebt die immer
Abenteuer.
Wir
sind immer ein bisschen neidisch, was sie alles immer erlebt.
Das Okunjima ist, wir sind nur im Okunjima wegen Melli, weil Melli im Okunjima war und ich das auch bei ihrem, auf ihrer Instagram-Seite gesehen habe.
Und sie uns das auch echt
und
empfohlen,
sie uns empfohlen
konnte.
Hat. Und deswegen sind wir im Okunjima gelandet. Und diese Melli, die ist nächste Woche hier Gast im Podcast und wir sprechen über ihre Mehrtageswanderung in Tasmanien. Also abonniert den Podcast, teilt ihn, freut euch auf nächste Woche. Dienstag ab 4 Uhr ist die Folge online mit Melli. Und ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf.
Und stay wild.
Stay
Sagen
wild.
Sagen wir das hier im Podcast?
Nee. Also, tschüssi.
Ciao.